Professor Dumbledore sah zu Harry hinunter, der ihm geradewegs in die Augen hinter den Halbmondgläsern schaute und versuchte, ihren Ausdruck zu entschlüsseln. »Hast du den Zettel mit deinem Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry?« fragte Dumbledore ruhig. »Nein«, sagte Harry. Er wusste, dass ihn alle scharf beobachteten. Snape ließ aus dem Hintergrund ein leises, unwilliges und ungläubiges Schnauben hören. »Hast du einen älteren Schüler gebeten, deinen Namen für dich in den Feuerkelch zu werfen?« fragte Professor Dumbledore, ohne auf Snape zu achten. »Nein«, sagte Harry nachdrücklich. »Ah, aber natürlich lügt er«, rief Madame Maxime. Snape schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Er wäre nicht über die Alterslinie gekommen«, sagte Professor McGonagall schneidend. »Ich bin sicher, wir stimmen alle darin überein. Dumbledore muss einen Fehler bei der Linie gemacht haben«, sagte Madame Maxime achselzuckend. »Das ist natürlich möglich«, entgegnete Dumbledore höflich. »Dumbledore, Sie wissen genau, dass Sie keinen Fehler gemacht haben«, sagte Professor McGonagall aufgebracht. »Nun aber wirklich, was für ein Unsinn. Harry hätte die Linie nicht selbst übertreten können. Und wenn Professor Dumbledore ihm glaubt, dass er keinen älteren Mitschüler dazu angestiftet hat, dann möchte ich doch hoffen, dass Sie alle damit zufrieden sind.« Sie warf Professor Snape einen sehr zornigen Blick zu. »Mr. Crouch, Mr. Bagman«, sagte Karkaroff nun mit salbungsvoller Stimme. »Sie sind unsere, unparteiischen Richter. Sie stimmen sicher mit mir überein, dass es sich hier um eine offene Regelverletzung handelt.« Bagman wischte sich mit dem Taschentuch über das runde, jungenhafte Gesicht und sah Mr. Crouch an, der außerhalb des Feuerscheins stand, das Gesicht halb im Schatten verborgen. Er sah ein wenig schaurig aus, das Halbdunkel machte ihn viel älter und verlieh ihm ein fast totenkopfartiges Aussehen. Er sprach jedoch in seinem üblichen, barschen Ton. »Wir müssen die Regeln befolgen, und in den Regeln heißt es klar, dass die Schüler, deren Name der Feuerkelch ausgibt, verpflichtet sind, am Turnier teilzunehmen.«
Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Harry Potter Podcast oder wie ich es diesmal nenne, den Trimagischen Podcast, denn es gibt eine Besonderheit. Bevor ich aber dazu komme, wir sind bei Harry Potter und der Feuerkelch und natürlich wieder an meiner Seite zum einen der Mad-Eye Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und zum anderen die schlauste Schülerin der Beaumont-Schule. Hallo Miriam.
Hallo.
Und jetzt die Besonderheit, wie im Film sind wir nicht zu dritt beim Trimagischen Podcast, sondern zu viert. Wir haben einen Gast an Bord. Yay. Und zwar die weltbeste Quidditch-Treiberin der Welt, die Sarah. Hallo Sarah.
Hallo.
Ja.
Yay.
Klatsch, klatsch, klatsch.
Yay. Das ist aber eine große Erwartung, die du hier schürst.
Genau, also das ist tatsächlich eine Besonderheit, weil du spielst tatsächlich Quidditch.
Genau, und ich bin auch wirklich Treiberin. Weltbeste würde ich vielleicht nicht sagen. Aber danke, danke.
Na klar, gerne. Genau, wir sind beim vierten Film, Harry Potter and the Goblet of Fire. Ich habe ihn gerade erst beendet, also ich habe ihn gerade nochmal geguckt gehabt und mir sind ganz, ganz viele Dinge aufgefallen, die ich cool fand. Mir sind auch ganz viele Dinge aufgefallen, wo ich dachte so, okay, deswegen habe ich total Lust, über den Film jetzt zu reden. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht erstmal zur Einschätzung so insgesamt. Wie gefällt euch denn der vierte Film in der Reihe? Einmal so Reihe rum.
Okay, Reihe rum, dann fange ich mal einfach an. Ich hatte ihn als unglaublich gute Erinnerung. Für mich war Harry Potter 3, 4, 5 so diese Trilogie Harry Potter, die ich am besten finde, diese drei Filme. Und habe heute auch am späten Nachmittag den Film geguckt. Und ich war fassungslos, wie teilweise unglaublich öde ich den fand. Ich war wirklich fassungslos. Wirklich fassungslos. Das tut mir leid. Also, ja, das ist meine aktuelle Meinung, ja.
Ich habe den Film als Kind geliebt, aber einfach, weil ich diese, beziehungsweise als junge Jugendliche, weil ich dieses, da gibt es Aufgaben und die müssen sie erfüllen und dann kommt man so ins nächste Level und diesen Gamification-Charakter, den so dieses ganze Buch hatte, das fand ich unheimlich spannend, auch mit den Rätseln. Jetzt allerdings bei den letzten Sichtungen musste ich halt feststellen, dass er nicht mein Lieblingsteil ist und auch ein bisschen schwächer als die drei vorhergegangenen. Ja, aber trotzdem unterhaltsam, auch wenn ich verstehen kann, dass er da gewisse komische Längen hat.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Als der Film rauskam, war es bei mir auch die perfekte Zeit. Man war Teenie, man war verliebt war am besten noch in die Charaktere dort in den Film. Deswegen hatte ich ihn als sehr, sehr schön in Erinnerung. Ich fand das Wort vorhin so schön, diese Leeren in dem Film. Ja, doch, die habe ich gut verdrängt gehabt.
Ja. Ich glaube, du sprichst auch tatsächlich schon mal was ganz Wichtiges an in dem Film. Wir hatten es in den letzten Podcasts immer schon mal wieder angeteasert, dass quasi die damit ja aufgewachsen sind, ja mit den Figuren größer geworden sind und natürlich auch in dem vierten vielleicht selber auch auf der Schule dann das erste Mal mit der Liebe, ne, und konfrontiert worden sind und vielleicht auch so ein bisschen mit so Teenage-Quatsch, nenne ich es jetzt mal, der dann in dem Film ja öfter das vorkommt. Und ich glaube, es lässt sich natürlich einfacher akzeptieren, wenn man sich so abgeholt fühlt und denkt so, ja, ja, klar, das ist mir gestern auch gerade passiert. Oder sich halt 20 Jahre später denkt so ungefähr, boah, Alter, was ist denn mit dir los?
Ja, also.
Ja, doch.
Ich war wirklich ein bisschen schockiert, weil ich hatte den wirklich als sehr gut abgespeichert. Wie gesagt, Azkaban, Feuertopf, nee, Feuerkelch, Feuertopf ist anders. und Orden des Phönix. Das waren für mich immer so die drei Harry Potter Filme, die ich wirklich unglaublich gerne mag. Und der dritte hat das auch beibehalten, diese Qualität. Aber als ich den heute geguckt habe, den vierten, es gab wirklich Momente, wo ich dachte, was ist denn los? Wirklich.
Wobei ich gestehen muss, also da kommen wir natürlich später erst zu, aber das Finale, das ist richtig, richtig gut. Mhm, und ich finde auch wieder der Stil und die Inszenierung des Films, nicht immer, aber an den meisten Stellen ist auch sehr, sehr gut gelungen.
Wobei das ja, ich denke, das sollten wir hier anmerken, ein neuer Regisseur den Platz besetzt hat. Mhm. Ja, willst
du was dazu? Achso, ich dachte, du nennst jetzt einfach den Namen. Was ein Geheimnis drum, okay. Mike Newell heißt er. Vier Hochzeiten und ein Todesfall und Prince of Persia stehen auf seiner Vita. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Regisseur, der gut abliefern kann, aber vielleicht auch an manchen Stellen sehr generisch wirkt.
Also ich weiß, dass ich Spaß bei Prince of Persia hatte, einfach weil ich auch das Setting so mochte. Aber am Ende war es einfach ein generischer Abenteuerfilm. Also da hat er so ein bisschen das Händchen dafür. Wobei, jetzt, wo ich das auch gerade erwähne, fällt mir ein, der Posten Regie ist ja so ein bisschen was wie die Professur Verteidigung gegen die dunklen Künste, oder?
Ja, definitiv.
Ja. Oh ja.
Moment mal, mir ist nicht bekannt, dass Mike Newell den Radcliffe umbringen wollte.
Der weiß, was da
aber hat
passiert
ihn
ist.
Einer gefragt?
Schon auch wieder.
Also es gab wohl eine Szene, weil es wurde ja viel in diesem Film in Wassertanks gedreht und da gab es wohl eine Situation, wo Daniel Radcliffe signalisiert hat, dass er ertrinkt. So, dass er gerne gerettet werden möchte. Aber das war allerdings ein Fehlalarm, aber die ganze Schar war in Panik, dass jetzt hier der Hauptdarsteller ertrinkt. Aber er ist Gott sei Dank nicht ertrunken. Daniel Radcliffe wird nicht ersetzt im nächsten Teil. Er bleibt uns erhalten.
Es kommt immer so schlecht in der Presse, wenn der Hauptdarsteller ertrinkt. Ja.
Wollen wir einfach mal so reinsteigen?
Also ja,
wir reden ja
gerade
so ein bisschen drumherum.
Ich hätte noch einen Anschlag auf die liebe Sarah.
Ja. Aha.
Sarah. Wir machen ja diese Podcasts jetzt schon zum vierten Mal und wir haben alle natürlich überprüft, in welche Hogwarts-Häuser wir kommen oder ne, wenn wir Hogwarts-Schüler wären. Und ja. Ich hätte jetzt folgende Aufgabe für dich oder für uns. Ja? Am Ende des Podcasts würde ich gerne deine Prognose hören, in welchem Haus ist Miriam, welches Haus ist Thomas, welches Haus bin ich. Und dann werden wir auch mal gucken, welches Haus bist du.
Das finde ich klingt gut.
Okay.
Oh, interessant.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Wenn ihr es natürlich jetzt schon wissen wollt, scrollt einfach bis zum Ende des Podcasts. Nein.
Genau. Spoiler. Mal sehen, ob ich es richtig hinkriege.
Ich werde dich auf falsche Fährten locken.
Ja, das ist ja an sich schon ein Zeichen.
Stimmt.
Oh, das überfordert mich jetzt.
Ja.
Total. Ich finde, der Film fängt recht düster an. Ich glaube sogar, der dunkelste Anfang der ganzen Reihe bisher von den Filmen, oder? Also ich meine, der dritte hat nicht so düster angefangen. Weil wir sehen ja zum Anfang gleich so Knochen, eine Schlange, ist alles düster, ne? Und auch was danach dann folgt, quasi mit dem Haus und dem alten Mann, habe ich mir aufgeschrieben, also dem Hausmeister. Mhm. Das ist schon alles so recht, boah, ne? Also da ist das FSK 12 mittlerweile, was es ja immer noch hat, ne? Mhm. Aber auch irgendwie verdient, ehrlich gesagt.
Ja, wir sehen ja dann auch gleich wieder einen alten Bekannten, nämlich Wurmschwanz. Also man weiß schon, irgendwas ist da nicht so richtig. Und einem unbekannten Todesser. Ich denke, jeder von uns konnte sich schon denken, wer das ist. Also es wurde ja so ein bisschen geteasert. Aber das fand ich auch sehr gruselig. Also da wird nochmal diese Verbindung zwischen Harry und Voldemort wird dann nochmal sehr stark, weil es ist ja, es kommt ja dann raus, Harry wacht dann auf, es war ein Albtraum. Das heißt, Voldemort verfolgt ihn jetzt auch in seinen Albträumen, in seinen Träumen. Und das schafft nochmal so eine ganz merkwürdige Nähe zwischen diesen zwei Charakteren. Das fand ich immer ein bisschen gruselig.
Ja. Es wird ja nie erwähnt im Film, was für ein Haus das ist. Hm? Im Buch wird aber dann tatsächlich erklärt, dass das ja das Haus des Vaters ist von Tom Riddle.
Du hast den Film mit deiner Frau geguckt, ne?
Ja, habe ich tatsächlich. Ja, deswegen habe ich ganz viele Infos parat.
Der Hausmeister hieß übrigens Frank.
Ja, der arme Frank, ey.
Genau.
Aber jetzt, wo ich das gerade sehe, ich habe so ein bisschen so diese Handlung vor mir, dass ich dann genau weiß, wie was ablief. Das, was als nächstes kommt, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und das hat echt nochmal Lust auf den ganzen Film so geweckt. Dieser Anfang, der ist echt motivierend, auch wenn dann leider irgendwann Längen kommen.
Also ich muss auch sagen, also Anfang und Ende vom Film sind super. Da habe ich nichts einzuwenden.
Definitiv.
Ich bin so ein bisschen wie Thomas, ich finde es halt schade, dass die Dursleys nicht vorkommen. Weil es ist ja schon so eine Art Tradition geworden, dass die Harry-Potter-Filme erstmal anfangen mit Potter bei den Dursleys. Und man könnte ja fast schon auf die dumme Idee kommen, dass, weil Harry Potter am Anfang von der Feuerkelch nicht bei den Dursleys ist, dass der Beginn dieser Geschichte für ihn ein bisschen fröhlicher verläuft.
Mhm.
Nö.
Nein.
Naja, also er wacht ja erstmal im Fuchsbau auf. Ich glaube, wir hatten vor ein oder zwei Podcasts hatten wir ja schon mal erwähnt, dass der Fuchsbau. Also vor allem für mich hat der Fuchsbau so ein ganz heimeliges Gefühl. Also da fühlt man sich irgendwie so wohl, weil auch Harry da so willkommen ist und endlich mal die Liebe von einer Familie erfährt, was er ja bisher leider nicht wirklich erfahren konnte. Ja, den Fuchsbau mag ich.
Und endlich mal genug zu essen hat.
Ja.
Ja. Wobei, die haben ja in Hogwarts Unmengen an Essen.
Oh ja, mein aber Gott.
Spendet Hogwarts an die Tafel?
So. 9 Monate im Monat darfst, im Jahr darfst du essen und dann die nächsten 3 nicht.
Ja, du musst, das ist halt die Fastenzeit, ne?
Boah, das ist wie.
So in der Nachbetrachtung des Films, ne? Also der ganze Anfang ist tatsächlich recht rund, finde ich, ne? Und wir haben ja da auch dann Robert Pattinson, den damals natürlich noch niemand kannte und alle eher so gedacht haben, so, huch, wie ist das denn? Ne? Danach ist er dann ja als Glitzervampir ganz groß rausgekommen und mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen, auch tieferen Rollen auch zu sehen. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler. Na, aber das ist so sein erster Auftritt tatsächlich.
Ich fand ihn auch immer so einen ganz angenehmen Charakter. So ein bisschen blass, aber nett.
Ich fand auch, der hat da echt gut zugepasst zu dieser Cedric-Rolle einfach.
Ich muss sagen, dass Robert Pattinson da mitspielt, ist mir erst durch bei der dritten Sichtung aufgefallen.
Also. Ja, mir auch irgendwie bei der zweiten oder dritten, als dann Twilight rauskam und alle nur so, das ist der von Harry Potter und ich so, wer ist das?
Wer, was?
Ist das Crab oder ist das Goyle?
Oh ja, das waren noch Zeiten. Der Cedric ist da auch dabei.
Mhm. Ich werde in diesem Podcast dieses Mal sehr viel, glaube ich, so rundherum um diese Harry Potter Welt reinschmeißen. Und ich mache jetzt einfach mal das Erste, weil sie, wenn sie denn zu diesem Portschlüssel kommen, ne, der sie dann ja zum Quidditch-WM bringt, ich glaube, da kann Sarah gleich auch ein bisschen was zu sagen, ja. Wo übrigens dann schon quasi gezeigt wird, dass es sowas gibt, ne, mit Portschlüssel und dann sehen wir es ja im Finale dann nochmal. Ganz ehrlich, diese Reisemöglichkeit, die da haben, ich würde danach sowas von kotzen und wäre den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen, wenn mich das Ding so umherschleudern würde.
Aber ganz ehrlich, Thomas, was ist dir lieber? 6 Stunden Deutsche Bahn ICE oder einmal Portschlüssel und einmal kotzen.
Ja, wobei 6 Stunden
kommt
ICE
zumindest
geht
pünktlich.
Noch. 6 Stunden Regiobahn.
Ja, oh, okay. 6 Stunden Regiobahn. Ja, okay, da würde ich
Stoßzeiten.
Dann würde ich definitiv lieber kotzen.
Ja.
Ja, das ist aber auch wieder so eine Sache gewesen, wo Harry einfach wieder in diese magische Welt geworfen wird. So, das ist ein Portschlüssel. Alle kennen den Portschlüssel. Da wird ihm nur schnell gesagt, so, halt dich fest, lass nicht los. Und du musst dann wahrscheinlich, oder dir wird dann schlecht oder so. Irgendwie wird er von dem Vater von Ron ja vorgewarnt, von Arthur.
Ich würde da ja stehen und denken so, das ist ein alter Stiefel. Ne? Den fasse ich nicht an.
Ich würde mich fragen, wieso wird mir gleich schlecht, wenn ich den anfasse?
Ja. Ich würde sagen oder fragen, gibt es nicht dieses Flohpulver? Warum nutzt du das nicht? Also es gibt ja in jedem Harry Potter-Film zu Beginn immer so eine andere Art des Transports, ne?
Mhm.
Ja, stimmt.
Ja.
Obwohl mir ja. Harry Potter da auch ein bisschen leid tut, muss ich sagen, weil er ist jetzt in seinem 4. Schuljahr, er hat also schon einiges gelernt und immer wieder kommen diese Magier um die Ecke mit wegen, aber das kennst du doch nicht, oder?
Ja. Damit es nicht langweilig wird.
Ja, als nächstes kommt ja dann auch, als sie da auf dieses Gelände laufen, das kann man sich eigentlich so ein bisschen wie Wacken vorstellen.
Ja, wahrscheinlich. Das sieht doch so aus wie Wacken, ey. Ja.
Und die Todesser rufen, Helga, so. Helga.
Ja, also tatsächlich so mit den ganzen Zelten, da dachte ich mir schon so, ja, Wacken, okay. Aber diese Zelte überraschen ja. Harry kommt ja rein und das ist nicht nur irgendein Zelt, das könnte fast ein doppeltes Haremszelt sein. Also das ist ja vollkommen ausgestattet und riesig. Und ja, das ist wieder so ein Ding, wo die um die Ecke kommen und sagen, guck mal, dieses Zelt kennst du noch nicht.
Das ist auch das erste Mal, dass das ja thematisiert wird, dass es sowas gibt in der Harry-Potter-Welt, also zumindest in den Filmen, dass so Gegenstände ganz groß innerlich sein können. Ich habe mir dann sagen lassen, in dem Auto, wie sie nach Hogwarts geflogen sind, das ist eigentlich im Buch auch größer als das, was im Film dann zu sehen war. Also das hätten sie theoretisch schon im letzten Film machen können. Genau, aber das ist geil, wie Harry das kommentiert, wenn er da reinkommt und von wegen, ah, ich liebe Zauberei.
Ja.
Ja, dachte ich mir auch, ich will auch so ein Zelt haben.
Mich haben diese Zelte total an TARDIS erinnert, von Doctor Who.
Stimmt.
It's bigger on the inside.
Ah, ja.
Oh, da wird dir der Film besonders gefallen, ne?
Ja, ich war da echt am Überlegen, ob sie nicht ein bisschen vom TARDIS inspiriert wurde. Das gibt's ja schon ein paar Tage länger.
Das stimmt, ja.
Also sie hat ja immer viele, viele Inspirationsquellen, ne? Also glaube ich auch schon Science Fiction eher weniger, aber so Mythologie ganz viel. Und ich meine, die war ja weltberühmt, diese Serie in England. Das ist ja immer noch weltweit auch. Also konnte ich mir schon ganz gut vorstellen, ne?
Das ist ja wie der Tatort, das guckt man.
Ja, genau.
Na gut, Sarah, dann sag mal was zur Quidditch-Weltmeisterschaft.
Die größte Enttäuschung des Films für mich.
Nein.
Ich habe mich, also schon damals, als der Film rauskam, hatte ich mich auf diesen Moment gefreut, dass sie jetzt wirklich mal ein richtiges Quidditch-Spiel von Profis zeigen. Wenn sie da alle ihre Treppen hochgelaufen sind, sich fertig machen, ihre tollen Ferngläser mit extra Features rausholen. Und dann ist der Anpfiff und es ist vorbei.
Ja.
Also seit, wann ist der Film rausgekommen? Vor 15 Jahren? Seit 15 Jahren trage ich diese Enttäuschung mit mir rum.
Oh.
Und als ich ihn wieder geguckt habe, habe ich nur gedacht, da war es wieder.
Also ich muss auch sagen, weil wir haben überlegt, wann laden wir dich ein? Bei welchem Film würde es am besten passen? Und dann meinten die, nehmen wir den 4. Teil, da gibt es ja dieses große Quidditch-Turnier. Und dann habe ich mir heute den Film angeguckt und dann dachte ich mir auch so, ja, da hätten wir die Sache jetzt auch für beim 1. oder 3. Teil einladen können. Also so viel Quidditch gespielt wird nicht.
Das ist auch übrigens einer der wenigen Teile bei Harry Potter, wo in Hogwarts kein Quidditch gespielt wird.
Stimmt, ja.
Also ihr geht antizyklisch vor.
Ja.
Wenn es in Hogwarts kein Quidditch gibt, holt euch halt Real-Life-Quidditch dazu.
So ist es.
Das war der Plan natürlich.
Ja. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, dass man auch ganz gut bei diesen Quidditch-Weltmeisterschaften, wie das so aufgebaut ist, dass man da gut die Klassengesellschaften gesehen hat. Also die besten Plätze hatte, glaube ich,
Malfoy.
Ja. Malfoy, seine ganze Familie und die nicht so guten Plätze haben ja Harry und Ron und die Weasleys bekommen.
Ja, jedes Mal, wenn Malfoy auftaucht, und in dem Film ist das ja auch wieder so von wegen, ah, Herr Potter, ne, ich habe ja da und da den Platz abbekommen, ne, und auch in so einer komischen Stimmlage, da habe ich immer die Intention, mich selber dahin zu beamen und zu sagen, ey, Malfoy, setz dich doch dahin. Also wirklich, also das ist richtig blöd, ey.
Und man muss dazu sagen, da haben sie ja noch Glück gehabt, weil sie ja durch diese Lotterie sogar eigentlich ganz gute Plätze gewonnen haben, die Weasleys. Malfoy hat nun mal wieder noch bessere Plätze.
Aber stimmt, da war was mit der Lotterie.
Können wir mal über dieses Stadion reden?
Das ist ja cool.
Das ist ja richtig krass, oder? Also vom Stil her auch. Das ist
ja, und dann als dieser irische Kobold da in diesem Feuerwerk-Dings getanzt hat, das war super.
Oh ja. Oder generell, als die Quidditch-Spieler auch in Formationen da durchgeflogen sind, habe ich auch gedacht, boah, jetzt geht's los.
Ja. Mhm. Ich habe mir dann sagen lassen, im Buch wird das ja noch ein bisschen weiter ausgeführt, welche Möglichkeiten es da gibt zur Berichterstattung, nenne ich es mal, dass die da irgendwie das Spiel zurückspulen können, Szenen ranzoomen können, dass es da so Live-Kommentare gibt und das würde ich ja gerne sehen. Ich weiß nicht, Sarah, wie ist das denn bei euch beim Sport, beim Spiel? Genau, vielleicht also, kannst du einfach mal so ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das würde unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessieren, also mich zumindest.
Ja, na gern. Stoppt mich, wenn es zu viel wird. Ich kann über Quidditch stundenlang.
Das kann ich bestätigen.
Ich werf dir dann einen Besen zu.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Quidditch ist natürlich ein wunderschöner Sport. Ist sehr ähnlich zu dem, was in den Büchern vorkommt. Also 7 Spieler oder Spielerinnen. Wichtig dabei, Quidditch ist in einem echten Leben auch ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Und zwar nicht nur männlich-weiblich, sondern männlich-weiblich und alle anderen. Also wir sagen, alle Gender sind willkommen. Das heißt, wirklich jeder, egal ob trans, genderfluid, was auch immer, ist herzlich willkommen beim Quidditch. Da wird nicht unterschieden. Es gibt sogar extra Regeln, die sicherstellen, dass nie zu viele Leute eines Geschlechts auf dem Feld stehen dürfen. Also, dass man nicht sagt, oh, guck mal, ich habe hier ganz viele tolle verschiedene Leute in meinem Team, aber stell immer dieselben 7 Leute aufs Feld. Das wird aktiv unterbunden, das ist ganz cool. Was kann man noch so sagen? Ja, die Regeln sind sehr ähnlich. Man muss Tore werfen in Ringe. Es gibt für jedes Team einen Hüter. Es gibt für jedes Team 2 Treiber. Die kriegen aber keine tollen Stöcker, sondern so Dodgebälle und müssen damit andere Spieler abwerfen. Und dann gibt es natürlich noch den Sucher. Pro Team einen. Oder eine. Und einen sogenannten Schnatzläufer oder eine Schnatzläuferin. Das ist ein Schiedsrichter, der einen kleinen goldenen Ball am Hintern befestigt hat. Und der Sucher muss den abziehen.
Oh, das dabei gilt,
dabei ja. gilt die Regel, die Sucher dürfen den Schnatzläufer nicht angreifen, also nicht aktiv angehen. Der Schnatzläufer darf sich aber verteidigen körperlich. Daraus entstehen tolle Bilder.
Darf ich mal dazwischen werfen? Hat denn jemand von euch diesen Film Praktikum gesehen?
Ja.
Ja.
Und da gibt es auch diese...
Wir tun es falsch.
Aber es ist so witzig, wie der dann mit dem... Das war großartig, ja, daran musste ich gerade denken.
Ja, es sieht auch genial aus. Und ich habe auch gedacht so, hey cool, das ist Quidditch. Und dann 2 Minuten später ist der Schiedsrichter in mir durchgekommen, das ist falsch. Brooms down ist, wenn der Schiedsrichter sagt, dass sein Spiel gestoppt werden muss, weil er eine Karte vergeben muss zum Beispiel oder was klären muss. Und deswegen Brooms down ging in meinem Kopf.
Und was für Karten? Doch nicht die Karte des Rumtreibers.
Nee, ich glaube, wenn ihr Fußball spielt, dann könntet ihr die kennen. Die heißen Gelb und Rot.
Wow, erzähl mir mehr.
Genau. Die Funktion könnte ähnlich sein. Gelb ist eine Zeitstrafe und Rot ist eine Zeitstrafe mit Verweis aus dem Spiel. Genau. In das neue Regelwerk habe ich mich noch nicht eingelesen. Es gibt jedes Jahr ein neues Regelwerk von dem Dachverband. Bis letztes Jahr gab es auf jeden Fall auch noch blaue Karten. Das sind Zeitstrafen, die du wie beim Eishockey kriegen kannst, die sich nicht aufaddieren. Also kannst du viele blaue Karten kriegen, wie du willst. Aber wenn du 2 gelbe hast, hast du auch eine rote sozusagen, also wie beim Fußball.
Okay. Wie lange geht so ein Spiel denn?
Bis der Schnatz gefangen wurde.
Ah, ach krass.
Oh mein Gott, was war dein längstes Spiel?
Mein persönliches längstes Spiel waren 1 Stunde 15 Minuten und der Schnatz kommt ab der 18. Minute aufs Feld.
Ah ja, okay.
Und das ist dann wirklich eine Person, die da so rumrennt.
Genau, genau. Also es gibt jedes Mal, wenn wir neue Regeln kriegen, dann wird auch so ein bisschen der Radius des Schnatzläufers eingegrenzt. Ganz ursprünglich hieß es mal, es gibt keine Regel, wo du sein musst als Schnatzläufer. Das endete dann mit Schnatzen irgendwie auf irgendwelchen Gebäuden obendrauf oder auf dem anderen Ende vom Campus. Dementsprechend lang haben die Spiele gedauert. Es gibt auch so eine Anekdote vom Hörensagen, dass einer mal im Bus gestiegen wäre und weggefahren wäre.
Geil.
Ist aber eher so Anekdötchen aus allem. Und dann hat man nach und nach eingeführt, der Schnatz muss auf dem Feld bleiben, der Schnatz muss zwischen den Hoops bleiben, also zwischen den Torringen bleiben. Und inzwischen ist es so, dass der Schnatz sich frei auf dem Feld bewegen darf, aber es nach gewissen Zeiten sogenannte Handicaps gibt. Das können verschiedene Dinge sein. Das kann sein, dass er sich nur noch mit einem Arm verteidigen darf, dass er zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt auf der Mittellinie stehen muss. Und ganz am Ende, wenn du so das letzte Handicap erreichst, dann steht der Schnatzläufer auf dem Mittelpunkt, darf sich mit keinem Arm mehr verteidigen und darf sich so ungefähr da nicht mehr wegbewegen. Und interessant wird es, wenn er dann trotzdem nicht gefangen wird.
Aber man kann ja auch Tore machen.
Genau, das sind die Chaser. Ja, da fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein. Die 3 mit dem weißen
Jäger. Headband.
Danke.
Oder?
Ja.
Genau, die Jäger. Die Jäger. Die tragen beim Quidditch weiße Stirnbänder. Also beim Quidditch trägst du immer Stirnbänder in der Farbe deiner Position. damit jeder weiß, welchen Ball du anfassen darfst. Das macht es einfacher für die Schiris.
Okay.
Und ihr spielt auch mit Besen, oder?
Ja. Die Besen waren früher mal coole Reisigbesen. Nach ein, zwei Splittern in den Beinen hat man sich dazu entschieden, vor ungefähr 10 Jahren, dass man das stattdessen mit PVC-Rohren macht, die ein bisschen weniger böse splittern meistens. Und die neuesten können sich auch schön biegen.
Ist also aber der Nimbus 2000.
Genau. Es gibt auch einen Besen, der ist sogar richtig gebrandet. Das ist nämlich der Weltmeisterschaft 2016 Besen in Frankfurt am Main.
Hast du den?
Ich nicht, aber ein Teamkollege von mir. Da gab es irgendwie 200 Stück von, glaube ich. Und die haben sie dann am Ende halt verkauft für ein bisschen ein Apfel und ein Ei. Weil wir den 200 Besen wieder über den Teich mitnehmen nach Amerika. Das ist immer schwierig zu erklären beim Gepäck aufgeben, warum da jetzt lauter PVC-Stangen drin sind.
Was ich nicht ganz verstehe, also, man gewinnt das Spiel, wenn man den Schnatz fängt. Das ist die einzige Möglichkeit, oder?
Nee. Es gewinnt der am meisten Punkte hat am Ende.
Ah, okay.
Das ist wie beim Harry Potter. Also, die Jäger werfen die ganze Zeit Tore. Jedes Tor ist 10 Punkte wert. Der Sucher fängt den Schnatz und beendet das Spiel, aber der Schnatz ist nur 30 Punkte wert. Also nicht wie 150 wie im Film oder Buch, weil das ist halt, dann ist es wirklich sinnlos.
Also es ist halt einfach so, jetzt mal angenommen, der QC Erfurt von Trainerin Miriam und gegen die Schnatzfreunde Kassel mit Trainer Thomas kämpfen gegeneinander. Und während Thomas seine ganze Energie darauf verwendet, den Schnatz zu fangen, denkt sich Miriams Team Scheiß drauf und macht die ganze Zeit Tore und gewinnt somit.
Genau. Okay. Das ist, also so verschiedene Taktiken gibt es. Du darfst halt nicht vergessen, der Schnatz kommt erst ab der 18. Minute. Das heißt, in den ersten 18 Minuten ist es dann Handball mit Dodgeball drin. Weil du kannst halt Tore werfen und wirst nebenbei von den Treibern abgeworfen. Und wenn die dich treffen, bist du aus dem Spiel raus, bis du zu deinen eigenen Torringen zurückgelaufen bist, um da abzuschlagen.
Ich glaube, das verbraucht mehr Kalorien als tatsächlich das Quidditch im Film.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Im Buch. Also, Pasta ist dein bester Freund auf dem Turnier.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das klingt sehr schweißtreibend.
Dann erzähl mal, wann hast du denn das letzte Mal Quidditch gespielt? Bist du gerade in einem Team? Wie war das jetzt Corona? Also, wie war das da geregelt? Durftet ihr spielen an der frischen Luft oder nicht?
Also, mein Team sind die USV Jena Jobbernolls. Shoutout, ich liebe euch. Ich spiele seit einem Jahr nicht mehr ganz aktiv, weil ich aus Jena weggezogen bin auch. Durch Corona ist aber generell in ganz Deutschland das Quidditch gerade so ein bisschen zum Stoppen gekommen, weil es ist ja ein Vollkontaktsport. Die wurden relativ schnell schon in der ersten Welle verboten, leider. Jetzt ging es wieder los über den Sommer. Training ging fleißig los. Erst mit Abstand, dann auch sogar wieder mit Kontakt. Und so seit letzter Woche ungefähr haben alle Teams jetzt wieder gesagt, wir stoppen das. Es gibt dann auch immer offizielle Ankündigung vom Deutschen Quidditch-Bund, weil also jedes offizielle Team in Deutschland ist auch Teil vom Quidditch-Bund für die Turnieranmeldung und so weiter. Und über die kam dann halt relativ schnell und immer zuverlässig die Information, dürfen wir jetzt auch trainieren vom Dachverband her oder nicht. Wobei die meistens nur Empfehlungen ausgesprochen haben, haltet euch an eure regionalen Vorgaben, da sie natürlich auch je nach Cluster mal ein bisschen unterschiedlich waren. Leider mussten alle großen Turniere für dieses Jahr abgesagt werden, schon seit Anfang des Jahres, das ist sehr traurig.
Ja.
Aber was wir geschafft haben, ist die Deutsche Quidditch-Akademie dieses Jahr zu halten. Das ist jedes Jahr vom Deutschen Quidditch-Bund ein Meeting, wo alle erfahrenen und jungen Teams zusammenkommen, um Techniken, Trainingshinweise und generell so ja auch Vereinsplanungstipps auszutauschen. Und das lief viel zufälligerweise genau da rein, wo gerade die Corona-Maßnahmen so ein bisschen lockerer waren. Das ganz große Event, was Corona zum Opfer gefallen ist, ist die Quidditch-Weltmeisterschaft eigentlich wirklich.
Oh nein, wo hätte die denn stattfinden sollen?
In Amerika.
Ah, okay.
Im Juli in Amerika. Das hat man dann aus gegebenen Gründen zwischen Corona und Black Lives Matter-Protesten hat man das dann sein lassen. Ja, das war schade. Ich habe mich sehr gefreut, da hätte ich nämlich als Kommentator vor Ort gearbeitet.
Ah, ach cool. Spannend, ja.
Genau, und da entwickle ich mich auch gerade so ein bisschen hin. Also jetzt, wo ich auch weniger aktiv spiele, weil mein Team unterstütze ich bei nationalen Turnieren noch. International sind wir noch nicht irgendwo hingekommen, würde ich aber auch gerade nicht mehr mitmachen. Und jetzt kommentiere ich halt lieber nationale und internationale Turniere.
Okay. Das ist aber auch spannend.
Ja.
Ja, macht richtig Spaß. Also es gibt, beim Quidditch kann man sich so von Lokalverein und lokalem Ligabetrieb bis hin zu Weltmeisterschaft, Nationalspielen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Was gibt es? Das Äquivalent zum Europapokal, das Äquivalent zur Champions League. Gibt's alles. Heißt manchmal ein bisschen cool, anders. Aber findet man alles. Also für jeden was dabei.
Ich hätte noch eine Frage und ich glaube, dann sollten wir uns wieder dem Film widmen, es sei denn, ihr habt beide noch Fragen dann. Ist das denn nachher auch dotiert irgendwann? Also ab einem bestimmten Bereich, wo man was gewinnt? Oder gibt es einfach nur einen Pokal und ein nettes Essen und dann?
Also noch ist es nicht dotiert.
Ja.
Gerade sind wir immer ganz froh, wenn wir, ich sag mal, so ein Break-Even-Point, vielleicht ein leichtes Plus bei Turnieren auch erreichen, um das nächste Turnier zu planen.
Mhm.
Also als Hintergrund, wir haben so, ich glaube, 1000 aktive Spieler ungefähr in Deutschland. Ich glaube so 30 bis 50 Mannschaften.
Oh, das ist schon nicht wenig tatsächlich. Ja.
Ja. Und weltweit, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler das sind. Also Deutschland ist nach Amerika die größte NGB, also der größte Verband.
Mhm.
Dann kommt England und Frankreich, also so jedes Land hat sein Quidditch-Team, sogar Uganda. Muss mal kurz erwähnt werden. Ja, also und deswegen, also das sind zwar schon viel mehr Leute, als man immer denkt, aber es sind auch so viele Leute, dass gerade diese Turnierorganisation natürlich sich entwickelt über die Jahre. Ja. Also wir haben jetzt viele Turniere mit so 500 Spielern. Das ist dann immer schon eine Herausforderung, da Plätze und Hotels zu finden.
Das glaube ich, ja.
Aber das ist halt nichts, wo du sagst, guck mal, wir kommen hier mit 10.000 Leuten in deine Stadt und deswegen gib uns deine Millionenförderung.
Vielleicht wird das ja irgendwann noch mal ein bisschen gepusht. Vielleicht machen sie ja doch noch eine Harry Potter-Universum-Quidditch-Serie oder sowas. Das wäre natürlich geil.
Ja, das wäre richtig cool. Was total hilft, wir sind fast jedes Jahr beim Elbenwald-Festival.
Mhm.
Stellen es da ein bisschen vor. Das ist immer noch mal so ein schöner kleiner Push. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Leute wie wild über eine Wiese laufen seht mit Besen zwischen den Beinen, geht einfach mal hin und sagt, hallo, das sind ganz nette Leute. Die sind auch nur leicht verrückt. Ganz lieb dabei.
Eine Frage hätte ich dann auch noch. Wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sportarten, die jetzt populärer sind, wie zum Beispiel hier König Fußball, gibt es im Quidditch auch Starspieler? Also heißt es so, oh, das ist übrigens der, wie heißt der Typ, Ronaldo des Quidditch oder so? Oder ist es dann doch eher teambasierter?
Teils. Also es gibt Teams, da weißt du einfach, holla, da kommt ein Team aufs Feld, das haut dich jetzt in den Boden ungespitzt.
Ja.
Gibt's auch. Aber natürlich gibt's auch immer wieder einzelne Spieler, die sind einfach verdammt gut. Ja. Und die sind dann auch Nationalspieler zu 99%, muss man auch sagen. Also wir haben ja auch ein Nationalteam in Deutschland. Und die sind natürlich da alle drin vertreten. Also du kannst eigentlich immer sagen, so der Nationalkader, das sind auch die Leute, wenn du die dann in so einem kleinen nationalen Turnier triffst, denkst du dir so, ja, okay. Versuchen wir mal gegeneinander zu sprinten. Ich habe eine Ahnung, wer gewinnt. Meistens nicht ich. Aber ja, also sie sind trotzdem super nett. Das ist halt das Schöne am Quidditch, es ist eigentlich sehr familiär. Also du kannst halt, also du triffst so einen Nationalspieler auf dem Feld und der sagt dir am Ende, hey, das und das hast du richtig gut gemacht und beim nächsten Mal versuch mal den Trick und dann wirst du noch besser. Mhm. Das ist halt richtig cool. Ich habe vorher Fußball viel gespielt. Da hast du das ein bisschen weniger auf dem Feld. Und eine Sache beim Quidditch, die habe ich beim Fußball auch nie erlebt und das ist, nach jedem Spiel gibt man sich mindestens mal die Hand oder sogar umarmt sich, so jeder Spieler mit jedem. Das habe ich beim Fußball nicht erlebt, muss ich mal ehrlich sagen. Da warst du froh, wenn der andere dich nicht verfolgt hat an manchen Stellen.
Aber ist es dann nicht besser, dass Quidditch vielleicht so ein bisschen mehr Nische bleibt? Weil so, wenn das ja populärer wird, glaube ich, ist das ja erstmal dahin, oder?
Ah, das ist, da sprichst du ein gutes Thema. Das ist halt auch so ein bisschen zwiespältig in der Community manchmal. Mhm. Einerseits wollen wir natürlich expandieren, einfach damit jeder diesen coolen Sport kennenlernt, weil es ist eine richtig geile Community, es ist ein richtig cooler Sport. Es ist körperlich, also du darfst tackeln, ähnlich wie beim Rugby. Du hast aber auch Handballelemente, du hast Taktik, du hast ja Teamgeist, alles, was du willst, alles super. Andererseits, wie du schon gesagt hast, wenn die Community halt irgendwann riesig wird vielleicht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr die Community, die man jetzt hat. Weil du kannst ja schlecht sagen, ihr kommt rein, ihr nicht, wenn du die Leute noch gar nicht kennst. Und wenn sie dann erstmal drin sind in der Community, sind sie auch erstmal drin und werden Teil der Community für neue Leute. Ich persönlich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich denke, dass wir auch ein Wachstum überleben werden mit der Einstellung, die wir haben, weil wir einfach so viele nette Leute haben, die sich auch echt den Arsch aufreißen für diesen Sport. Also der ganze DQB-Vorstand, also der Deutsche Quidditch-Bund-Vorstand, das sind Privatleute, die sich echt den Arsch aufreißen, damit dieser Sport wächst und damit er aber auch gleichzeitig offen und ehrlich für alle bleibt. Und ich glaube, solange wir solche Leute haben, können wir auch guten Gewissens wachsen, ohne uns Sorgen machen zu müssen.
Ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr, außer dass ich nochmal Danke sagen will für deinen Input.
Ja, danke.
Genau, und an dieser Stelle, falls jemand jetzt Quidditch spielen möchte oder mehr darüber lernen möchte und ein bisschen zu schüchtern ist, um gleich den Deutschen Quidditch-Bund direkt anzuschreiben, kann er ja kommentieren und wir leiten dann die Kontaktdaten an die liebe Sarah weiter, die da bestimmt dann hilft.
Ja, gerne, habt keine Angst. Und ich kann euch sagen, in eurer Nähe ist ein Quidditch-Team und wenn nicht, dann könnt ihr es gründen und kriegt super viel Unterstützung dabei.
Wir machen einfach also, selbst eins auf, die Schnatzfreunde Movie Break.
Ich bin dabei. Ich helfe euch.
Also wir werden auf jeden Fall auch ein paar Sachen dann unter dem Beitrag dann auch verlinken, damit ihr das auch schnell findet. Denn ich finde es auch interessant. Definitiv. Ich kenne die Sarah von einem anderen Podcast-Projekt und wir haben auch schon mal längere Zeit ohne Mikrofon über Quidditch geredet und ich war einfach baff, dass es das wirklich gibt. Denn ich dachte eben auch, dass es das echt gibt, ist so eine Erfindung von dieser Community Praktikum. Und war dann auch wirklich irritiert, dass es, also anfangs irritiert. Und habe mir seitdem auch ein paar Spiele angeguckt auf YouTube.
Oh, ja. Die ich dir empfohlen habe?
Du hast mir eine ganze Liste geschickt, also an Links. Die alle habe ich jetzt nicht gesehen, aber einige. Ich kann Fußball nicht gucken. Ich finde Fußball unglaublich langweilig. Ich schalte nach 2 Minuten ab. Egal, ob das jetzt WM oder Ligaspiel ist, ist mir vollkommen egal. Interessiert mich nicht. Aber beim Quidditch bin ich irgendwie am Ball geblieben. Oder am Besen, wie man will.
Das hängt damit zusammen, dass einfach 5 Bälle sind. Und wenn dir mit dem einen langweilig wird, guckst du auf einen der anderen 5.
So sieht es nämlich mal aus.
Dann wird es dir nicht mehr langweilig. Ja. Für jeden was dabei.
Genau, also wie ja erwähnt wurde, die Quidditch-Weltmeisterschaft war ja dann leider schnell vorbei und nicht so ausführlich, wie jetzt Sarah erzählt hat, wie so ein Quidditch-Spiel ablaufen kann.
Es war übrigens die 422. Quidditch-Weltmeisterschaft dort.
Ui. 422 ist eine Zahl. Mhm. Ja, und dann kommt etwas, was mich damals, ich war glaube ich 10, als ich den Film im Kino gesehen habe, das hat mich sehr beeindruckt und mir auch so ein bisschen Angst gemacht. Also es war so ein angenehmer Gruselschauer, den ich da hatte, nämlich als die Zelte angegriffen werden von Todessern.
Dürfen wir ganz kurz, oder darf ich ganz kurz vorher nochmal etwas erwähnen, was ich den ganzen Film über sehr lustig fand immer? Mhm. Krumm, krumm, krumm.
Ja. Aber habt ihr gesehen, wie der jetzt aussieht, der Schauspieler? Also da schreie ich auch krumm.
Nee, hatte ich nicht gesehen.
Pass auf, der Google.
Ja, ich bin mal kurz weg.
Also das war wirklich witzig und das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch den ganzen Film hindurch. Ja, aber genau, Angriff auf die Zeltstadt.
Fand ich auch mega gruselig damals.
Ja, alles brennt ja lichterloh und dann siehst du das dunkle Mal am Nachthimmel und das ist auch so ganz cool mit CGI und auch mit, glaube ich, auch so ein bisschen Make-up-Technik habe ich jedenfalls gelesen, dass die da bei diesen ganzen Malen da viel optische Täuschung reingebracht haben, dass das so größer wird und die Schlange war dann ja animiert irgendwie.
Also was mir halt aufgefallen ist jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, als die da auftauchen, die sehen halt aus wie Kuckucksklan, ne?
Ja, 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 ganz eindeutig.
Aber das hatten wir auch schon mal thematisiert, Faschisten halt, ne? Mhm. Und diese Verbindung gibt es ja immer wieder an manchen Stellen. Was ich bei dieser ganzen Szenerie, also ich finde die sehr stark und ist auch einschüchternd tatsächlich am Anfang. Deswegen ist dieser Anfang auch so rund. Ne? Mhm. Aber 2 Sachen sind mir aufgefallen jetzt vorhin beim Gucken, wo mein Gehirn so ein bisschen Achterbahn gefahren ist. Das erste ist, Harry liegt da ja scheinbar ein paar Stunden, weil die Feuer sind ja nachher auch aus und so. Ne? Und keinem scheint das lange Zeit aufgefallen zu sein oder haben ihn gesucht oder keine Ahnung, wo die gesucht haben. Auf jeden Fall liegt er da die ganze Zeit.
Er hat ja keine Eltern, die ihn suchen können.
Und dann dachte ich mir, was ist eigentlich los mit der Zauberpolizei, ha? Also wirklich.
Ja, die kam ja dann ein bisschen verspätet.
Ja,
und die wird halt erst in späteren Büchern vorgestellt.
Da habe ich übrigens eine Ruffel dann von meiner Frau bekommen. Die hat dann nämlich gesagt, ja, aber die können sich da auch nicht wehren, die ganzen Leute da auf dem, weil die dürfen ja diese Flüche und so nicht einsetzen. Die sind ja verboten. Und dann dachte ich mir, okay, gut, alles klar.
Gibt es keinen Wasserwerferfluch oder sowas?
Expelliarmus?
Aber jetzt, wo du das sagst, Thomas, das erinnert mich an die Szene bei Fluch der Karibik 1, wo William Turner ja mit einer Bratpfanne oder mit irgendwas bewusstlos geschlagen wird und dann liegt er da einfach auch und da geht drumherum die Hafenstadt unter und es interessiert keinen, dass er da auf dem Boden liegt und dann wacht er irgendwann auf und dann geht's weiter.
Ja, ja, genau. So ist es da halt auch, ne?
Ja. Ja, das stimmt schon. Es ist ein bisschen weird, da so ein Kind liegen zu lassen und keiner guckt mal nach, so
kann lebt mal passieren. Der noch? Genau, kann mal passieren, ne? Genau, aber ich glaube, danach kommen wir schon relativ schnell nach Hogwarts, ja. Und da passiert jetzt recht viel, hatte ich das Gefühl, in der Anfangszeit. Und dann kommen wir in so ein Loch rein.
Ja, darf ich jetzt auch mal was ansprechen? Etwas, ja, was natürlich mich die ganze Zeit bei diesem Film gestört hat. Ich will ja jetzt nicht hier irgendwie Bodyshaming machen, aber was sind das für beschissene Frisuren von Harry und Ron? Ganz ehrlich.
Oh, ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Das sind die 2000er. Das gehört so.
Aber auch Fred und George, ne, die laufen da ja auch rum, wenn man denkt so, ja, boah, krass. Die 60er sind wieder ausgebrochen.
Ja. Die haben den Friseurtermin verpasst. Die waren auch in Quarantäne.
Ja, aber es kam ja irgendwann wieder, ne? Die Emo-Zeit, da waren die langen Haare dann wieder in. Ja. Wurde, ja, wurden sich stimmt, die Haare so aus dem Gesicht geworfen, so mit einer Kopfbewegung.
Also, wobei, ich weiß doch, wir haben ja schon beim dritten Teil festgestellt, dass sie die Macher schon ein bisschen auf das Ganze so ein bisschen modernisiert haben, auch was den Look der Leute angeht, was ich ja im dritten, ja, Teil wirklich gut fand. Aber hier dachte ich mir echt so, Leute, ernsthaft. Also.
Ganz am Ende im Finale sitzen sie übrigens mit ganz normalen Klamotten da wieder rum. Mhm. Aber zwischendurch rennen sie ja wirklich mit den hochgeputzten Anzügen aus der Schule und diesen Riesenschalen, Schals, die sie da alle tragen. Ja. Das war schon sehr speziell auf jeden Fall.
Ja, wir sind ja auch noch nicht beim Winterball, ne? Zu dem, ja, Tanzball.
Genau, da kommen wir erst zu.
Da kommen die richtig guten Klamotten.
Was mir zum Anfang sehr stark aufgefallen ist, also es wird ja dieses trimagische Duell dann quasi dann angekündigt und dann kommt ja auch relativ schnell dann die anderen beiden Schulen dazu.
Ich möchte hier nochmal eingreifen, das war für mich die lustigste Szene, wenn Dumbledore da in seiner typischen Dumbledore-Art so vom trimagischen Turnier erzählt, ne, und das ist das Allerkrasseste, was es gibt und oh, so gefährlich und dann so zuck, naja, das war's erstmal so. Wo ich mir auch so dachte, ey, Leute, ganz ehrlich, das sind eure Bundesjugendspiele? Ich meine, wir haben es jetzt auch in den letzten drei Casts mehrfach herausgestellt, dass Hogwarts eine verdammte Todesfalle ist und, ja, kein Elternteil mit Verstand sein Kind dahin schicken würde. Und jetzt kommt auch noch dieses trimagische Turnier und das wird nicht so verkauft von wegen, ja, da könnt ihr gucken, ob ihr gut rennen und springen und klettern könnt. Nee, ja, ihr könnt froh sein, wenn ihr das überlebt, Leute. Das ist auch.
Naja, aber Stu, ne, es gibt ja Eltern, die schicken ihre Kinder an das Sportinternat und da kannst du auch froh sein, wenn dein Kind in den Sommerferien nur mit einer gebrochenen Rippe oder mit einer Sehnenscheinentzündung
wiederkommt. Ja, aber im Sportinternat läufst du nicht Gefahr, von einem Drachen abgefackelt zu werden.
Aber das erklärt auch, warum alle Schüler jedes Jahr bestehen. Es geht nämlich nicht darum, die Klausuren zu bestehen, stimmt, sondern zu überleben.
Ja, genau. Ja.
Wenn du überlebst, bestehst du.
Okay, das hat auch was für sich. Ich glaube, wenn du, überleg mal, ich weiß ja gar nicht, ob es bei Hogwarts sowas wie eine Klasse wiederholen gibt. Aber stell mal vor, so, ah, sorry, Harry, aber du musst die Klasse leider wiederholen. So, nee, dann lieber die Nachprüfung.
Dann lieber den Drachen.
Ja.
Wir können ja an diesem Punkt jetzt auch mal über diese Potter-Welt an sich mal reden. Also das würde mich ganz interessieren und ganz spannend sein. Wir hatten es tatsächlich schon zweimal gemacht, weil wir hatten ja schon mal Harry Potter Podcasts, die quasi im Nirvana verschollen sind. Wir wollen nicht drüber reden. Und da hatten wir auch schon verschiedene Aspekte mal angesprochen gehabt, weil es wird ja da quasi dann die Welt geöffnet in diesem Film. Also vorher war sie ja sehr komprimiert quasi immer. Und hier wird ja ganz, ganz viel angesprochen, was noch so existiert. Unter anderem diese zwei Schulen. Und das sind ja quasi die einzigen Schulen, die es dann in Europa gibt, diese drei. Und im Film wird ja dann so getan, als wenn das eine Männerschule und eine Frauenschule ist, was wohl in dem Buch nicht so ist, ne Miriam, du hattest es gesagt gehabt.
Genau.
Da ist es nicht so, das finde ich total schade, dass sie das da gemacht haben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch viel Diversität in den Film gebracht, da können wir auch gleich drüber reden. Aber jetzt mal ohne Witz, es gibt 3 Schulen in ganz Europa für 500 Millionen Menschen, ja. Und auch auf der ganzen Welt an sich, wenn man da ein bisschen googelt, was es da so an Schulen dann gibt, gibt es, glaube ich, einen in Afrika, einen in Nordamerika, einen in Japan.
Brasilien.
Brasilien, ne? Und das war es dann irgendwann nachher. Ich habe vielleicht eine vergessen. Und was ist denn mit den ganzen anderen? Oder gibt es nur in den jeweiligen Ländern Zauberer und Zauberinnen oder Hexen in dem Fall? Also habt ihr darüber mal nachgedacht?
Nee, also Rowling hat das ja auch sehr spät geöffnet. Also da gab es dann auch ein richtiges Event, wo auf der Webseite dann die Geschichte von dieser amerikanischen Zauberschule da entfaltet wurde. Und da wurde dann auch in einem Nebensatz erwähnt, dass es ja auch in Japan eine Schule gibt und wie die heißt und so. Aber mehr weiß man dazu auch nicht. Also es ist, glaube ich, etwas, was sie sich dann so ein bisschen überlegt hat. Die Frage ist dann, wo nimmt sie das her? Dass es nur in diesen Ländern Schulen gibt, aber vielleicht sind dann halt die Chinesen, die zaubern können, die schippern dann rüber hier nach Japan, um da zur Schule zu gehen.
Das kann ja das sein. Das funktioniert bestimmt total gut.
Das funktioniert doch nie im Leben. Genau. Also ich stelle mir vor allen Dingen vor, China hat keine Schule, Indien hat keine Schule. Ja. Es ist ja nicht so, als ob die jeweils eine Milliarde Menschen haben.
Oder es hat was mit diesen, ich glaube, Nexen heißen die Dinger, die unter der Erde dieses magische Feld. Ich weiß nicht, ob Rowling das auch irgendwie eingeführt hat, aber das gibt es eigentlich in jeder magischen Geschichte, dass da diese Energiequellen sind, auf denen dann zum Beispiel Schulen gebaut werden können oder magische Gruften oder sowas. Vielleicht gab es sie ja nur in den Ländern.
Also ehrlich gesagt, glaube ich einfach, dass sie sich diese 3 Schulen in Europa ausgedacht hat, hat dann gemerkt, oh, irgendwie kommt das nicht so geil an. Also schreibe ich halt noch welche da, wo viele Fans von mir sitzen.
Das kann natürlich sein, ja, tatsächlich. Ja.
Es macht halt einfach keinen Sinn, warum du 3 in der Nähe von Europa hast und dann für ganz Asien eine in Japan. Ich meine, Japan war für 500 Jahre ein geschlossenes Land auf einer Insel. Mhm. Da mache ich doch nicht meine einzige Schule des Kontinents rauf.
Also ich muss sagen, ich finde diese Schulidee an und für sich total nett. Und es hätte mir auch ausgereicht, wenn es einfach heißt, pass auf, wir wissen, es gibt Schulen, aber wie in dieser Harry-Potter-Welt nennen wir euch jetzt nur 3 davon. Es hätte mir gereicht. Und ich glaube, damit wären fast alle glücklich gewesen, außer die Übernerds, die dann alles wissen wollen. Und dann halt für Rowling irgendwie wahrscheinlich so, boah, die Nerven, pass auf, hier Brasilien, Japan,
und Vatikanstadt. Hat wahrscheinlich so Augen zugemacht und dann mit dem Finger so.
Eine gibt's in Antarktis.
Genau. Pinguine brauchen auch eine Bildung.
Aber dann können wir doch jetzt einfach mal über die 2 anderen Zauberschulen sprechen. Die haben nämlich auch interessante Auftritte. Da haben wir einmal Beauxbatons, die aus Frankreich kommen, sich hier als reine Frauenschule so ein bisschen darstellen.
Also eine Schickimicki-Schule eigentlich, ne?
Ja, also sehr elitär. Mhm. Und dann natürlich Durmstrang, die irgendwo aus, kommen die nicht aus Russland?
Bulgarien.
Oder Bulgarien. Ja.
Mhm. Wobei so das stimmt. Auch nicht, das ist ja auch nie richtig geklärt worden, ob sie aus Bulgarien kommen. Oder Russland oder irgendwo Osteuropa. Ne. Weil es irgendwie es gab da mal so eine Kontroverse, das hat keinen Sinn ergeben, dass sie in Bulgarien sind, wegen irgendwas, was sie noch gesagt haben im Buch, aber ich weiß nicht mehr was.
Okay, also auf jeden Fall hatten sie ja diesen russischen Flair mit diesen Pelzmützen und die kamen ja nach Hogwarts mit einem Schiff, das
nein,
unter
einem
Wasser.
U-Boot.
Mit einem U-Boot.
Nee,
ja.
Nee, Beauxbatons.
Nein,
Beauxbatons kam mit Testralen.
Genau, sorry, habe ich gerade falsch verstanden.
Genau, nee, Durmstrang kam ja mit einem U-Boot, ja?
Ja.
Ja, das würde eigentlich Russland unterstreichen, so ein bisschen.
Ja.
Wir nennen unser Schiff die Kursk, das wird definitiv funktionieren.
Das läuft.
Oh je.
Ja, übrigens war es nicht das Boot. Naja. genau. Und der neue Auror wird vorgestellt, der die Rolle des Lehrers für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste einnimmt.
Ach, das geht auf jeden Fall gut, wenn da schon wieder eine neue Lehrkraft kommt.
Nämlich Alistair Mad-Eye Moody. Mad-Eye, weil er ein Glasauge so ein bisschen, aber da ist auch voll viel Technik drin oder Magie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann er sehr krasse Sachen mit diesem Auge machen und deshalb heißt er Mad-Eye.
Ich muss ja gestehen, das ist meine Lieblingsfigur im ganzen Harry-Potter-Universum.
Echt?
Ja, total. Und eigentlich nicht so sehr durch den Film, weil wir wissen ja, das ist nicht Mad-Eye in dem Film, aber ich glaube, er hat ihn schon an vielen Stellen, ja, natürlich spoilern wir, natürlich an vielen Stellen so nachgeahmt. Und deswegen finde ich es schade, dass er danach nicht nochmal so eine größere Rolle gespielt hat. Also er taucht ja ein paar Mal auf, ne? Und dann passiert halt das, was, das spoilere ich jetzt nicht. Und auf jeden Fall mag ich diese Idee einfach von dieser Figur und dieses überspitzte, verrückte. Das mochte ich immer. Außerdem sieht er halt geil aus, ne?
Ja, und auch dieses harsche, barsche Auftreten, ja.
Also ich muss sagen, also ganz ehrlich, jetzt ist der vierte Film. Und jetzt ist wieder ein neuer Lehrer zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und irgendwann ist es auch mal gut, Leute. Also ihr könnt nicht von mir erwarten, das ging mir schon damals bei der Erstsichtung im Kino so, nicht von mir erwarten, dass ihr wieder so einen neuen Lehrer dahin schickt. Und ich soll da sitzen und glauben so, aber der ist bestimmt diesmal vollkommen normal und harmlos.
Nee. Also, aber der Twist hat mich schon echt getroffen
gar nicht. Am Ende. Ich muss auch sagen, ich finde, ich habe es ja schon bei der Erstsichtung irgendwie gecheckt, weil es gibt dann, das ist mir heute aufgefallen, so wirklich relativ viele Verweise, dass du relativ schnell raffst, genau, wer das eigentlich ist. Und deswegen.
Ich war 10, okay.
Das ist keine Entschuldigung, Miriam. Das ist keine Entschuldigung.
Nee, es gibt aber viele Hinweise, ne? Viel Safttrank wird gebraut, Harry war es aber nicht, ne? Dann trinkt er ja die ganze Zeit seine Flasche da, ne?
Ja, seine Zunge.
Das ist übrigens auch interessant, dass er die ganze Zeit dieses Ding da aus so einem Flachmann säuft und keiner Lehrer also mal sagt, ja, so, genau. Mr. Moody, ganz ehrlich, aber was trinken Sie eigentlich da die ganze Zeit?
Das fehlt halt wieder aus den Büchern, ne? Da wurde ja genau das erklärt. Da wurde das alles erklärt. Und das fand ich auch schon beim ersten Gucken damals ein bisschen unzufriedenstellend, dass du es im Film gar nicht erklärt kriegst.
Ja, ich finde, es war auch so ein bisschen so ein Logikfehler, weil in den vorherigen Teilen wird so erklärt, ja, Vielsafttrank hält maximal, weiß ich nicht, eine Stunde und es tut mega weh und dir wird mega schlecht und der Typ trinkt das einfach die ganze Zeit und man sieht ihn nicht unter Schmerzen sich verwandeln zwischendurch.
Cheerio, Miss Sophie.
Ja, genau.
Ja, denen ist halt das was Klares.
Das ist einfach verdünnt mit Whisky, ja.
Wobei, das muss ich sagen, da springe ich mal ein bisschen vor, was halt echt schön ist, ist, dass dieser Mad-Eye Moody ja so ein paar Sachen macht, die irgendwie einem schon irgendwie gut tun. Also alleine halt, ich sag nur, wenn er auf Draco Malfoy trifft, ne, wenn Draco Malfoy mal Harry Potter da auf dem Schulhof irgendwie angängelt, und dann kommt Mad-Eye Moody, da denkt man sich schon so, geil.
Also Frettchen Malfoy ist ja wohl das Geilste im ganzen Film, ey.
Das war auch schon das Geilste im Buch.
ist das ein Schüler? McGonagall wird total schockiert.
Ja. Ich finde das auch schön, wie sie echt noch erklärt, ja, das ist, wir machen das hier nicht. Das machen wir nicht mehr. Und dann denkst du so, habt ihr mal gemacht?
Moment. Ja, Filch hat doch im ersten Teil erzählt, dass damals Schüler auch irgendwie im Keller aufgehangen wurden, so irgendwie im Folterkeller an den Fingern oder irgendwie.
Ja,
sowas.
Natürlich. Also es gibt halt einen Folterkeller da, ne? Also der muss ja irgendwo herkommen mit der Idee.
Muss ich wieder unterstreichen, dass ich meine Kinder niemals nach Hogwarts schicken würde.
Genau, dann erklären wir doch mal schnell das Trimagische Turnier. Also es gibt einen Pokal, in dem jeder, der über 17 Jahre alt ist und mitmachen möchte, einen Zettel mit seinem Namen hineinwirft. Dumbledore hat da auch so eine Altersgrenzlinie drumherum gezogen. Das ist ja, auch das, was ich hier vorgelesen hatte, weil es passiert dann nämlich, dass die drei Champions gewählt werden. Viktor Krumm für Durmstrang aus Bulgarien, ja. Und dann die Fleur de la Cour, eine sehr hübsche Zauberin aus Beauxbatons aus Frankreich. Und dann halt Cedric Diggory, unser Robert Pattinson für Hogwarts. Und dann spuckt der Pokal aber noch einen Namen aus, nämlich Harry Potter. Und Harry hat sich da nicht selber reingeworfen, hat sich auch nicht reinwerfen lassen, wie er ja hier auch im Buch beteuert hat.
Das ist übrigens auch eine geile Szene, wie Dumbledore erstens Harry dann dahin pfeift und nochmal so richtig laut wird dann auch, sodass Harry da aufstehen muss vor allen und dann da hingehen muss. Und dann auch in der nächsten Szene, wo er quasi dann Harry schnappt, ihn durchschüttelt und hast du den Namen da reingeworfen? Das ist ja großartig.
Das Meme aus diesem Film, ne? Ja. Im Buch, er fragte ihn ruhig. Did you put your name in the Dein und mein ruhig sind verschieden.
Ah, geil, ja.
Ich finde, dass mit diesem, ja, dieser Frage, war es Harry Potter, also hat er irgendwie es geschafft, seinen Namen in diesen Kessel zu werfen, generiert der Film eine für mich der größten Schwächen des gesamten Films, nämlich die angekatschte Beziehung zwischen Harry und Ron.
Das ist richtig schlimm, tatsächlich.
Es ist so schlimm. Ich mag Ron ja eigentlich.
Aber es ist so verständlich.
Ey, nee, ganz ehrlich, irgendwo ist das Bullshit-Meter auch überschritten. Und ganz ehrlich, also man sieht ja auch, wie die beiden Zwillings-Dursley-Jungs das ja auch versuchen und kläglich scheitern, ja?
Ja, genau.
Und ganz ehrlich, wir reden hier von Harry Potter, der irgendwie, ach, es gibt einen Portalschlüssel, wusste ich doch nicht. Ich bin jetzt ein fähiger Zauberer. Und der soll dann diesen supergeilen, trimagischen, Und ganz ehrlich, Ron die ganze Zeit so, nee, ich mag dich jetzt nicht mehr. Und Harry so, was ich will, ich hab doch nichts gemacht. Glaube ich nicht. Boah, furchtbar. Genau. Ey, ich weiß, aus eigener Erfahrung, Teenager sind die Hölle. Ja? Einer zu sein und mit einem irgendwie umgehen zu müssen. Aber das war zu viel. Ey, das hat mich das irgendwann richtig pissig gemacht. Wirklich.
Genau, das hat mich auch nicht abgeholt. Ja.
Also ich glaube, das hat sich einfach aufgebaut. Also Ron und Harry, die sind ja seit der ersten Klasse, sind die da so zusammen, beste Freunde. Und Ron war halt immer das Anhängsel von Harry Potter. Es war immer Harry Potter hier, Harry Potter da, das Wunderkind und was weiß ich. Und dass Ron da so ein bisschen, weil er ja auch dann immer von Malfoy da gestichelt wird und auch von so generell ja nicht viel Geld hat und alle gucken ihn immer so ein bisschen an und wieder der Weasley, dass er da so ein bisschen Neid empfindet und denkt, er wird jetzt auch noch von seinem besten Freund ausgeschlossen, obwohl ihn auch schon alle anderen manchmal so ein bisschen ausschließen.
Das gebe ich dir alles, aber wie es inszeniert und gespielt wird, das ist zu übertrieben. Sorry, das nehme ich dir für mich ab. Das ist mehr eine Parodie als andere.
Ja, das ist
wirklich
schon übel.
Also,
ja, das ist, glaube ich, auch echt eine große Schwäche da. Aufgebaut fand ich es eigentlich ganz schön, weil im ersten Film, ich weiß nicht, ob das im Film auch war oder nur im Buch, im ersten Teil, wo sie da vor dem großen Spiegel stehen.
Ach ja.
Da sagt er ja noch, sein größter Traum ist es, dass er mal der Gewinner von einem großen Turnier ist. Mhm. Ich glaube, damals war es Quidditch-Turnier oder so.
Ja, genau.
Und das war sein Herzenswunsch. Sein tiefster Wunsch. Und dann ist es halt so nah bei ihm dran, weil er hat ja auch, ich glaube, im Film hat er das jetzt gar nicht so gemacht, im Buch überlegt er ja sehr lange, ob er nicht doch seinen Namen irgendwie reinschmeißt, um halt berühmt zu werden. Und dann wird sein bester Freund gezogen.
Das ist halt, das funktioniert ja auch besser, aber das kommt im Film halt überhaupt nicht rüber. Mhm. Da ist es dann plötzlich so, du hast den Namen da jetzt reingeworfen, jetzt mag ich dich nicht mehr.
Ja. Mann.
Also es gibt da auch diese ganz cringige Szene am See, wo dann Hermine mit Ron kommt und Parvati hat Seamus gesagt, dass Ron und dies und ich soll dir sagen, ich bin nicht eure Brieftaube.
Genau, ich bin nicht eure Eule, ja genau. Ja.
Weil ich den Spruch geil fand.
Also genau, also das ist halt wirklich so ein bisschen so teeny-affig inszeniert einfach. Also ich meine, wir sind ja an dem Punkt angekommen, das hatte ich ja zum Anfang auch gesagt gehabt, die werden halt älter, die werden Teenager, damit stellen sich halt auch so erste Liebeleien ein, das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt gehabt, aber das wird ja auch relativ schnell dann auch schon gezeigt, ne, dass auch Harry da so ein Auge auf jemanden geworfen hat, ne, nennen wir es mal. Und hier kommt es dann so zum Tragen von wegen, ich mag dich nicht mehr, ne. Also, ja, aber sehr überspitzt und schnell einfach. Das hat für mich auch nicht funktioniert, ja.
Genau, also dann wird ja auch noch ein neuer Charakter eingeführt, nämlich die Cho Chang, in die sich Harry verliebt. Das ist eine Asiatin. Und langsam wird auch ein bisschen der Cast von Harry Potter divers. Also wir haben dann auch noch die Parvati-Zwillinge sind sie, glaube ich.
Mhm. Padma und Parvati.
Genau, und die sind ja indischer Abstammung. Deshalb, dann ist es so eine Sache, kommen die direkt aus Indien oder sind die in England geboren?
Ja, das spielt ja in England und ich habe da mal eine Zeit lang gewohnt. wir haben halt Indien als Kolonie gehabt. Und ja, dementsprechend ist England halt voller Inder. Also
außerdem
eine englische Schule ohne Inder wäre nicht echt. Ja, genau. Und Indien hat halt auch keine, ne?
Genau. Ja, stimmt. Ich weiß noch, als der Film in die Kinos kam, das war 2005, da war ich 22, 23. Und da wurde relativ viel Werbebohai darum gemacht, dass es jetzt der Film ist, wo Harry Potter sich verliebt. Ja,
ja, oh, und der erste Kuss und oh mein Gott.
Und ganz ehrlich, also das ist doch nichts, was da passiert. Also es tut mir leid. Also das ist, also diese Cho oder wie sie heißt, die wird kaum charakterisiert. Die sagt so, hallo Harry. Und dann sagt Harry, hallo Cho. Und dann 13.
Nein, er sagt das nicht mal. Er spuckt Sachen oder.
Ja.
Das ist allerdings ziemlich witzig, ja.
Also,
ja, das ist schon ziemlich geil gewesen.
Ich fände es halt interessant, diese Teenager-Liebe da ein bisschen weiter zu erforschen. Das klang jetzt irgendwie falsch.
Aber das Ding ist ja, bei Teenagern hast du halt nicht viel mehr, ne? Die sehen sich, die finden sich geil, aber wirklich Liebe entsteht da nicht unbedingt.
Ja, ja, nur ich fand es halt eben echt ein bisschen arg wenig. Wobei ich dann auch sagen muss, es kommt hier noch einiges auf Harry Potter zu. Ich glaube, da wäre dann auch noch mehr Teenager-Liebe echt noch ein bisschen too much, weil der Film geht bereits über 2,5 Stunden. Und die merkst du wirklich.
Genau, jetzt kommen wir nämlich nachher dann auch wirklich zu dem größten Loch, wie ich finde, in dem Film. Übrigens kommt zwischendurch noch eine Szene mit so Buttons, wo drauf steht, Potter stinkt. Das fand ich sehr witzig. Allerdings schlägt diese Stimmung nachher auch total schnell um. Von wegen, der hat betrogen und eigentlich kann er ja was. Ist voll geil. Harry.
Ja, aber wollen wir vielleicht was zu diesen Rätseln sagen, zu diesen drei Aufgaben? Weil die fand ich eigentlich ganz cool durchdacht.
Genau, also wir fangen damit an, also es macht, glaube ich, auch Sinn, damit anzufangen und danach können wir quasi zum Ball übergehen, weil das ist für mich der größte Schwachpunkt des ganzen Films.
Aber nicht wegen dem Kleid, oder?
Nee, das fand ich ganz witzig.
Oh, das Kleid ist wunderschön. Das fand sogar Malfoy schön, steht im Buch.
Ja.
Oh, das kann ich mir vorstellen, der
Aufschrei. Das Kleid hatte die falsche Farbe. Das war ein großer Aufschrei damals.
Ist mir sofort aufgefallen.
Ja, total.
Ist das goldweiß oder blau? Nee,
blau. Es sollte blau sein. Periwinkle Blue. Oder wurde es rosa?
Wer möchte denn mal anfangen mit dem Turnier an sich?
Also wir haben drei Aufgaben, deswegen auch trimagisches Turnier bei drei Schulen, drei Champions, drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, einem Drachen sein Ei zu klauen. Der Spaß dabei ist, dass es eine brütende Mutter ist und die Teilnehmer dürfen, soweit ich das mitbekommen habe, so ziemlich alles machen, außer den Drachen zu töten.
Ist das nicht eigentlich Tierquälerei?
Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mich gedacht, wie wollten sie wirklich sicherstellen, dass der Drache nicht einfach mal einen Haps vom Menschen nimmt?
Mhm. Ja.
Das war so semi-geil durchdacht, fand ich. Hätten die Drachen Maulkörbe gehabt, hätte ich drüber reden können. Die zweite Aufgabe ist, sein Liebstes von dem Grunde des großen Sees hervorzuholen und sich dabei an nicht ganz Disney-mäßigen Meerjungfrauen dran vorbeizukämpfen.
Oh, die waren cool gemacht.
Ja, die waren richtig cool. Genau, und das Schönste oder das Liebste ist halt kein Gegenstand, sondern ein Mensch. Da hat jeder seinen eigenen Menschen.
Das sozusagen. Fand ich aber auch ein bisschen barbarisch, ehrlich gesagt.
Ja, das war schon echt over the top.
Da hatte ich auch eine große Frage, wurden die Eltern der Kinder gefragt, die da versenkt wurden?
Noch eine andere Frage, wurden die Kinder überhaupt gefragt, ob sie da versenkt werden?
Das auch. Und zweite Frage, haben die Zuschauer wirklich eine Stunde lang einfach nur auf einen stilllegenden See gestarrt?
Ja, natürlich, klar.
Ich mache mal zwei weitere Striche bei Todesfall Hogwarts, okay?
Ich würde gerne an der Stelle Neville erwähnen, weil Neville ist ja immer ein Held und dieses Mal hilft er ja auch Harry, dass er unter Wasser atmen kann. Ja. Auch obwohl er am Anfang dachte, er hätte ihn umgebracht. Oh mein Gott, ich habe Harry getötet.
Ich muss übrigens zu Neville kurz einwerfen, das war für mich die beste Szene, wenn Mad-Eye Moody diese drei bösen Flüche präsentiert und er diese Spinne quält und man sieht nur halt, wie Neville Longbottom darauf reagiert. Das ist eine großartige Szene.
Ja,
das war richtig gut gemacht.
Also vielleicht als Erklärung, Mad-Eye hat da in seinem Kurs die drei unverzeihlichen Flüche genannt. Dazu gehören Avada Kedavra, der Todesfluch, der denjenigen, der es trifft, sofort tötet, außer es ist Harry. Dann gibt es den Kuzio, der erzeugt unheimlich starke Schmerzen und Leid. Das ist ein Folterfluch. Und dann haben wir noch
Imperius.
Imperiusfluch, genau. Und der sorgt dafür, dass die getroffene Person oder auch das Tier alles macht, was der, der den Fluch ausgesprochen hat, möchte.
Auf dich selbst zu schlagen, auf dich selbst zu schlagen.
Genau.
Genau. Ja. Willst du es sagen, Sarah?
Also ich wollte nur, ich
Level so getroffen hat.
Nee, das kannst du gerne machen. Ich wollte nur sonst den Zuhörern nicht noch die dritte Task vorenthalten.
Genau, also Nevilles Eltern, mit denen, also er ist ja bei seiner Oma aufgewachsen. Das ist auch eine sehr finstere Geschichte. Also er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen und seine Eltern befinden sich im St. Mungos. Das ist ja ein Krankenhaus sozusagen oder auch mit einem psychiatrischen Teil. Auf jeden Fall standen die sehr lange unter dem Crucio-Fluch. Ich weiß nicht, ob direkt durch Voldemort oder durch einen seiner Schergen.
Bellatrix Lestrange.
Ach ja, stimmt.
Und, Lestrange. Hier, unser kleiner Todesser, der gerade in Hogwarts ist, der war auch dabei.
Ah, okay.
Ja, natürlich, deshalb hat das vielleicht dann auch gemacht.
Ja.
Warum ist mir das gerade entfallen? Natürlich, es war Bellatrix, genau. Und das hat so bleibende Schäden hinterlassen, dass die jetzt immer noch im Krankenhaus sind und da behandelt werden müssen. Genau, und deshalb hat das den Neville so getroffen. Das ist schon echt eine barbarischer Teil von der Geschichte.
Ich fand halt diese, das möchte ich kurz erwähnen, diese Szene schon damals so großartig. Ich meine, ich wusste nicht, ich habe ja nur die ersten drei Bücher gelesen, dass ich wusste gar nicht so richtig genau, was da jetzt eigentlich mit ihm los ist. Aber ich fand, der hat das gut transportiert, dass man merkte, es ging ihm jetzt nicht nur unbedingt um die Spinne, die da gequält wird, sondern dass er damit irgendwas verbindet in seiner Vergangenheit. Das hat er echt gut gemacht. Also der Schauspieler.
Ja, richtig gut gemacht, ja.
Er hat wahrscheinlich auch nie den Prozess gesehen, sondern immer nur, was es mit seinen Eltern angerichtet hat. Boah.
Ja, das ist sehr düster, dieser Teil der Geschichte.
Ja, dann mach mal weiter mit der dritten Aufgabe, die ein bisschen leichter wird hoffentlich.
Genau, die dritte Aufgabe ist ein großes Labyrinth aus Hecken. Und in diesem Labyrinth, ja, absolut, absolut. Und in diesem Labyrinth warten ganz viele verschiedene Monster und Flüche auf unsere Teilnehmer. Und das Ziel ist es, in der Mitte den trimagischen Pokal sich zu schnappen und damit zu gewinnen. Der Erste, der ihn berührt, gewinnt. Genau, und die gehen nacheinander da rein. Wer aus den ersten zwei Aufgaben der höchsten Punktzahl hat, darf beginnen. Genau, und dann geht das los mit sehr vielen Windungen und Irrungen. Ich weiß nicht, Spoiler.
Also wir,
Harry
wir,
und Cedric kriegen den.
Genau, also zum Finale sollten wir, glaube ich, gleich erst kommen. Vielleicht erstmal zu der Inszenierung von den ganzen Aufgaben. Das fand ich tatsächlich sehr gut. Also auch den Drachen beispielsweise oder wie Harry vor dem Drachen geflohen ist.
Und die Mini-Drachen waren so süß.
Die Mini-Drachen sind richtig geil. So einen hätte ich auch gerne. Genau, und aber auch das mit dem See. Wobei ich mich da gefragt habe, waren diese Gerüste, standen die da schon immer? Sind die extra dafür gebaut worden beim See? Ich stelle mir immer komische Fragen bei Filmen, ehrlich gesagt.
Das ist aber wie mit diesem Turnierding für die Drachen. Da haben die ja schon immer so ein Ding rumfliegen.
Ja, genau. Ne? Also wirklich, also na egal. Auf jeden Fall war die Inszenierung halt wirklich top von diesen Aufgaben. Mhm. Genau, und insgesamt war das auch so ein bisschen so kleine Highlights zwischen den Lowlights, die dann jetzt gleich noch zur Sprache kommen.
Ja, bei den Aufgaben regt mich nur echt auf, dass sie als Zuschauer, glaube ich, bis auf der Drache, echt langweilig sind.
Ja.
Du kannst in die Hecke nicht reingucken, du guckst dir eine Stunde lang einen See an und nichts passiert.
Vielleicht haben die sich so einen 4K-Projektor gezaubert, der quasi live die Bilder aus dem See oder so, oder aus der, ja, keine Ahnung.
Ja, aber da müssten sie ja nicht fragen, also wenn die Champions hochkommen, dann fragen sie alle als erstes, was ist passiert. Und ich denke mir so, kontrolliert ihr das nicht?
Und da auch noch eine Frage, hätten die die vierte Person einfach unten gelassen?
Gute Frage. Gute Frage.
Ja, hätten sie. Das ist Hogwarts.
Ja, genau, das ist Hogwarts. Sorry, haben wir nicht geschafft. Na gut, bis zum nächsten Mal.
Mehr Jungfrauen und Männer brauchen halt auch Essen.
Ja, wollte ich auch noch was dazu erzählen?
Ich denke, du hast alles gesagt. Also ich fand das sehr cool gemacht, obwohl es mich damals mehr abgeholt hat als jüngere Person. Jetzt fand ich es dann eher so ein bisschen... War schon ganz cool, aber auch ein bisschen langweilig. Die beste Szene,
was ich interessant finde, ist, ich finde, Teil 4 ist der Film, bei dem man merkt, Harry Potter hat darauf echt keinen Bock. Ja? Ich meine, ja. Er will nicht mitmachen, er will keinen Stress mit Ron, ja. Er will doch einfach nur seine Arbeiten schreiben, ja, und paar gute Noten, aber nein, man lässt ihn einfach nicht, der arme Kerl.
Ja, genau. Das stimmt.
Ich will doch nur ein bisschen Sport machen und meine Klausuren abgeben.
Also wirklich.
Lass ihn doch in Ruhe.
Und was, ja, genau. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, also diese französische Teilnehmerin ist halt wirklich so Klischee-Französin. Ja, also so am Anfang so ein bisschen wird sie ja dargestellt, so wie so, ja, femme fatale ist jetzt übertrieben, aber schon so, ich bin eine kleine Französin. Und die Bulgaren, / Russen, also Osteuropa nenne ich es mal einfach, die sind halt wirklich so, wenn ich groß bin, kämpfe ich gegen Rocky Balboa. Also es ist...
Oder gegen einen Bär.
Ein Bär.
Ja.
Russland. Komm.
Ja, sehr stereotypisch. Ja,
auf jeden Fall, ja. Wir erfahren ja auch nichts über die, ne? Also außer, dass sie da sind und das Turnier machen.
Ja, und halt eben die Schulleiterin der Französin ist halt die
Madame Maxime.
Ja, das wird ja die Flamme von Hagrid. Das fand ich auch.
Das ist aber sehr süß.
Das ist wirklich ganz süß. Wobei mir wirklich dachte, dieser Professor Flitwick, wie er heißt, der gespielt wird von Warwick Davis, der bekommt ja von Hagrid mal eben so eine Gabel so durchs Handgelenk geschoben, wo ich dachte, au!
Willkommen in Hogwarts.
Ja,
die Berufsgenossenschaft freut sich.
Und während das Trimagische Turnier läuft, also es ist ja nicht, dass es jetzt in 3 Tagen abläuft und dann ist es vorbei, sondern es zieht sich so ein bisschen über das ganze Schuljahr und dann kommt ja dieser Ball. Und dann ist natürlich die Frage, wer lädt denn wen zum Ball ein? Und da gibt es diese großartige Szene in der Bibliothek, wo Harry Interesse an einer, ich glaube, die ist auch Quidditch-Spielerin, zeigt auf jeden Fall und er möchte sie auch fragen. Und Hermine meinte dann, ja, sie will eigentlich nur den Auserwählten daten. Und er nur so, aber ich bin doch der Auserwählte. Das ist so großartig.
Da habe ich auch gedacht, so 14-jährige Jungs. Yep.
Ja.
Genau, also da kommen ja mehrere Sachen jetzt zusammen dann. Erstens das mit der Reporterin, das finde ich mega nervig.
Mhm. Ja, Peter Kim Korn.
12 Jahre, ja. Nein, ich bin 14. Ja, der 12-jährige Harry, nein, ich bin 14. Genau, das ist halt irgendwie so, fand ich schwierig. Und dann nachher die ganze Sache rund um den Ball, unter anderem dieses die Tanzprobe.
Mit McGonagall.
Übrigens ist es euch da aufgefallen, da kommt ja, wenn Harry dann aufgerufen wird, quasi da zu tanzen, ne? Gibt es da einen Pfiff aus dem Publikum? Ich konnte es jetzt nicht mehr googeln und irgendwie rausfinden, aber es klang echt, als wenn das improvisiert war. Als wenn jemand von den Darstellern so, wiii, ne? Also so wirkte ja, das zumindest.
Die ganze Szene war wohl angeblich auch den Schauspielern sehr unangenehm, weil die halt wirklich mit der Frau Lehrerin tanzen mussten und keiner wollte so seine Hand auf ihre Hüfte packen.
Ist das ganz viele tolle Outtakes. Ist das ihre Hüfte oder Ellbogen?
Das fragt sie ja, ich weiß nicht, ob sie fragt, ich weiß gerade nicht mehr, ob sie es im Film auch gefragt hat, weil ich bringe auch Filme und Bücher durcheinander. Da sagt sie irgendwie, legen Sie Ihre Hand auf meine Hüfte. Was denken Sie, wo meine Hüfte ist?
Ja.
Ich musste mich so wegschmeißen damals beim Lesen und Gucken und generell.
Ja, und nachher haben wir dann den Ball ja auch. Wo dann so alles zusammenkommt, was sie vorher dann aufgebaut hat. Ne? Also Hermine hatte dann auch Krumm quasi als Partner gewählt und Ron fragt sie ja dann irgendwann so als Notnagel. Das findet sie natürlich gar nicht nett, ist auch nicht nett. Und das führt ja dann zu ganz, ganz vielen Konflikten. Es ist eine witzige Situation, wie Harry und Ron danach auf dieser Bank sitzen und ihre Begleiterin sich denken so, oh Mann, scheiße. Ja. Hätte ich mal jemand anders genommen. Genau, und es gibt auch nochmal eine richtig, die finde ich sehr stark tatsächlich, Szene, wo das dann alles ausbricht und Hermine dann so ein bisschen zusammenbricht und auch weint, aber vorher noch sagt so ab ins Bett mit euch beiden. Das fand ich mega witzig. Und die beiden gucken so, okay, ich bin dann mal weg. Das ist geil. Und was mich total irritiert hat, ist diese Band und diese Musik auf dieser Party. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da war ich raus.
Ja, ich habe gehört, die Band hat sich aus Mitgliedern von Radiohead und noch einer anderen Band zusammengesetzt.
Weil ich dachte irgendwie, von der Stimme her klingt das so ein bisschen wie Jarvis Cocker von Pulp, aber ich habe das nicht mal nachgeguckt.
Doch, ich glaube, Pulp war die andere Band.
Okay, das kann doch sein, weil es klang halt wirklich wie Jarvis Cocker von Pulp.
Auf jeden Fall waren da noch welche von Radiohead dabei. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Gitarrist oder so. Ich schaue noch mal kurz nach. Und die wurden auch verklagt wegen dem Lied, weil das von irgendeiner anderen Band wohl so ähnlich klang.
Aber das fand ich halt echt auch ja, schön, genau. Weil das so diese Zauberwelt so ein bisschen erweitert, ohne es jetzt zu klar zu machen. Also jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt nicht sagen, übrigens, in Brasilien gibt es auch noch eine Schule, sondern dass sie einfach sagen, hört mal, es gibt halt eben auch in dieser Zauberwelt halt einfach Popbands und die singen halt dann auch mal über irgendwelche Oger oder so. Das fand ich ehrlich gesagt ganz hübsch. Ich meine, gut, das Lied an sich war scheiße, aber ich fand es dann
auch krass. Genau, also ich lese es gerade nach Mitgliedern von Pulp und Radiohead und eine kanadische Folkgruppe namens die Weird Sisters haben dann Warner Brothers verklagt.
Aber bei mir ploppen da total viele Fragen auf. Erstens, gibt es Castingshows? Zweitens, gibt es das Zauber-MTV? Und also nur so Dinger halt. Ich weiß
ja, das gibt es, das Zaubererradio, das erzählt Ron nämlich.
Ah,
und dass seine okay. Mutter das den ganzen Tag hört, wenn diese komische, mit irgendwelchen Rezepten, auf Rezeptsendern oder so. Und dass ihn das die ganze Zeit ankotzt. Weil er nämlich eigentlich diese Band hören will.
Aber ganz ehrlich, wenn es alles, was es in der Muggelwelt gibt, auch bei Zauberern gibt, das kann man ja wirklich unendlich ausweiten. Zum Beispiel, dann gibt es ja auch sowas wie das magische Neuen Live oder so. Das ist doch super. Also, ja.
Oh, aber nur auf Radio, die haben ja nur Radio.
Okay.
Es gibt auch so ein schönes Bild hinter der Kamera, wo Draco Malfoy, also der Schauspieler Tom Felton, Emma Watson zum Tanzen auffordert. Und Emma Watson hatte damals... war sehr stark verliebt in Tom Felton und das war wohl so am Set und das war wohl eine ganz süße Sache und da gibt's dieses Foto so von wegen, wo dann Leute halt runtergeschrieben haben, Hermine, komm auf die dunkle Seite und so, das war sehr süß.
Übrigens, Hermine ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja im letzten Podcast gesagt, dass sie da eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat und sehr stark ist, im Gegensatz zu dem Film davor. Hier fand ich es wiederum, dass sie so zurückgenommen wurde als Figur. Hattet ihr auch das Gefühl?
Ja, dafür hatte sie aber den größten What-the-fuck-Moment meines Erachtens. Wenn sie nämlich von ihrer Beziehung von Viktor Krumm erzählt und sagt, er ist mehr so der körperliche Typ. So.
Ja, stimmt.
Ja, ja. So ein, okay.
Ja, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, Hermine altert halt auch. Hermine wird halt auch erwachsen und Hermine ist ja eine hübsche Person. Also Emma Watson ist ja eine sehr süße, hübsche Schauspielerin. Und Ron und Harry kriegen das, glaube ich, gar nicht so mit. Dadurch, dass sie halt fast 24/7 mit Hermine unterwegs sind, kriegen sie das, glaube ich, nicht so mit, wie sie sich verändert und wie sie auch auf andere wirkt. Also ich meine, Krumm hätte ja da wahrscheinlich jede auch Sechst- oder Siebtklässlerin da haben können. Das klingt jetzt falsch, ja, aber da genau. Ist ja Sechst- und
Siebtklässlerin. Oh, auf mein U-Boot. Ich zeige dir Ruswa.
Es ist dunkel drin.
Aber er entscheidet sich ja dann für Hermine und das ist...
Wobei, ja. Da habe ich auch immer gedacht, so verfolgt er vielleicht irgendwas anderes, weil sie sagt ja auch, dass sie eigentlich gar nicht reden. Nee, er guckt ihr nur beim Lernen zu. Und ich weiß nur, als das gefallen ist, war der Erste, ich dachte, okay, irgendwas stimmt mit diesem Krumm nicht. Aber nee, das ist einfach nur ein...
Ja, ich wollte gerade sagen, also da wurdest du ja wirklich enttäuscht dann.
Total.
Ja.
Total.
Also das fand ich auch so ein bisschen, das wird im Buch ja auch so ein bisschen angeteasert. Dieses, oh, vielleicht ist er nur mit ihr zusammen, um mit Harry zusammenzukommen oder so. Ja, das klingt jetzt mal. Wow. Um näher an Harry ranzukommen, um ihn dann irgendwie in den Rücken zu stechen oder so. Weil man weiß ja am Anfang nicht, wer ist der Böse, wer nicht.
Ja.
Und der bietet sich halt an, ne? Der kommt aus Durmstrang, der ist da irgendwie der Beste, den hat er schon mal getroffen und pipapo und alles böse. Und es gibt ja später auch noch die eine Szene, wo er, ich sag mal, komischen Scheiß macht, wo man sich auch denken könnte, oh, vielleicht war er doch die ganze Zeit böse. Fand ich noch am besten mit, dass sie das so aufgebaut haben.
Ja, ich denke halt, dass Krumm, dadurch, dass er halt dieser Quidditch Star ist und Karkaroff hat auch so hohe Anforderungen und Erwartungen an ihn, dass er es vielleicht einfach mal genossen hat, mit einer Person, die still sein kann, ein bisschen rumzusitzen und so ein bisschen die Ruhe genossen hat.
Und einfach keine Ahnung von Quidditch hat. Gar keine.
Wollen wir mal in das Finale einsteigen?
Ja, bitte. Ja.
Ich finde ja, das ist wie so ein kleiner Kurzhorrorfilm, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Hm. Ja.
Ja, also ich bin halt wie Thomas auch ein bisschen älter.
Shining.
Und fand jetzt den Albtraum zu Beginn jetzt nicht so gruselig. Aber ich muss sagen, als ich jetzt heute nochmal das Finale geguckt habe, dachte ich mir auch so, holla, Da ist wirklich, also da haben sie nochmal eine ordentliche Schippe Düsternis draufgelegt.
Ich weiß noch, damals das erste Mal im Kino habe ich auch noch gedacht, zum Glück habe ich das Buch vorher gelesen. Sonst hätte ich jetzt hier sehr viel mehr Angst und wäre mir nicht sicher, wie das ausgeht.
Genau, also insgesamt so auch da wieder die Inszenierung, auch top tatsächlich, auch die Effekte finde ich ganz gut. Und ja, du hast es ja schon angesprochen gerade mit Krumm, ne, mit seinen gläsernen Augen, hätte ich fast gesagt, ne, mit seinen bleichen Augen, wie der da rumläuft und irgendwie ganz verwirrt ist. Genau, also das fand ich alles ganz geil. Und sie schaffen es ja beide dann tatsächlich, das hattest du ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, zu dem Pokal zu kommen und Harry hilft ja dann ihm auch noch. Mhm. Das ist auch
dem Cedric, ne?
Genau, das ist auch eine coole Szene, finde ich. Also, weil Harry ja auch so ganz kurz mit sich hadert, von wegen, erfülle ich jetzt die Erwartungen oder bin ich halt einfach ich? Ne? Und ich helfe halt tatsächlich allen, egal was da kommt.
Und deswegen, das fand ich auch sehr schön.
Genau, aber deswegen damit ist doch eigentlich Harry Potter, ohne es zu
Schuld
wollen,
an Schuld Tod. Am Tod von Cedric, genau, ne? Definitiv, ja.
Damit hadert er ja später auch noch. Mhm.
Und genau, also sie beide kommen ja dann auf den Friedhof, wo auch Tom Riddle liegt da auch, ne? Genau, also sein Vater und er, richtig?
Genau.
Genau.
Nee, nur sein Vater.
Nur sein Vater, genau.
Also und, Vater und Großvater.
Und ich muss ja gestehen, ich fand's irgendwie süß mit Voldemort-Baby.
Echt? Ich fand das voll, oh.
Das ist ein bisschen creepy, aber irgendwie denkst du so, oh, der kleine Voldi. Oh.
Also es wird ja dann auch noch immer schlimmer mit Wurmschwanz, hackt sich die Hand
ab. Ja, das ist richtig übel alles, ja, tatsächlich. Ja. Harry ist dann gefangen, wird dann aufgeschlitzt, Cedric wird vorher quasi, wird ja umgebracht, ne? Ja. Liegt da einfach dann und dann gibt es ja diese gruselige CGI-Szene, wo Voldemort quasi aus diesem Brei entsteht. Mhm. Nur für die Nase hat es nicht gereicht.
Ja. Ja. Das ist das Gegenteil von Pinocchio. Wer zu viel lügt, verliert die Nase.
Wird das eigentlich im Buch irgendwie erklärt?
Erklärt nicht. Es wird nur gesagt, dass er generell schlangenähnlich aussieht und dass sich sein Körper durch dunkle Magie ins fast Unkenntliche so
also hat. Eigentlich, das erfahren wir dann erst ganz, ganz später durch sogenannte Horcruxe. Da opferst du ja nicht nur einen Teil deiner Seele, sondern auch deiner Menschlichkeit.
Es gibt ja auch eine Lied 10 aus dem vierten Teil, wo er dann Wurmschwanz fragt, ist alles okay? Und Wurmschwanz entspiegelt. Nein, besser nicht.
Du siehst gut aus, alles super. 10 von 10, yay! Yeah. Ich hab in dem Ritual gar nichts schief gehen lassen.
Ist meine Nase etwas zu groß? Ich hatte schon immer eine sehr, sehr, sehr klumpige Nase. Nein, die Nase ist super. Oh.
Die Nase ist super jetzt.
Aber wenn ihr da mal richtig euch denken wollt, what the heck, kann ich euch nur die Behind-the-Scenes-Szenen dazu empfehlen. Die haben nämlich die ganze Zeit die Nase einfach da gelassen und per CGI entfernt. Das heißt, bei den Behind-the-Scenes siehst du halt die ganze Zeit Voldemort mit Nase. Und zwar, also Ralph Fiennes hat ja keine kleine Nase, sondern so ein Zinken.
Ja, genau.
Hat halt so eine riesen Nase die ganze Zeit.
Aber da können wir, glaube ich, auch direkt über ihn sprechen, weil seine Performance von Voldemort, die ist richtig. Die ist auf den Punkt genau, was man erwarten würde tatsächlich, wie er
so
auch ist.
So richtig creepy.
Ja. Also das war sehr, sehr stark. Ich glaube, das führt auch dazu, dass dieses Finale dann auch nachher so imposant einfach wirkt. Ne?
Ja.
Aber auch so ein bisschen charismatisch. Also
ja.
Er weiß, wie er aufzutreten hat.
Oh ja. Und er weiß, was richtig creepy ist.
Genau. Und dann gibt es ja dann auch das Duell, das erste, zwischen Harry und Voldemort. Er stellt sich ja dann auch seiner Angst und quasi auch seinem Nemesis in dem Fall. Und dann gibt es ja das erste Lichtschwertduell, hätte ich fast gesagt. Ne? ich musste dann auch erstmal meine Frau fragen, die Harry Potter eine Expertin ist, ne? Und die hat dann gesagt: So, Brüder im Kern, weil halt beide Zauberstäbe ja den gleichen Kern haben. Das sagt ja danach auch noch Dumbledore dann. Ja. Und da macht es dann irgendwie so Klick: So, ach so, deswegen geht das jetzt so, alles klar. Ja, aber ich finde es cool, wie die Geister da rauskommen und gerade der Hausmeister irgendwie so guckt: So,
Moment, was mache ich hier?
Ja, aber auch die Eltern von Harry und dann natürlich Cedric und das nimm meinen Körper mit und ich denke mir nur so,
ja, da bin ich auch, alles. Da war ich auch so ein bisschen nah am Wasser gebaut.
Ja. Ja, das ist echt eine coole Szene. Und dann kommt ja gleich danach die nächste coole Szene, also die mir im Gedächtnis geblieben ist, für immer. Weil die kommen ja dann zurück quasi, also Harry schafft es ja dann zu fliehen. Alle denken sich dann so, hey, cool, Harry ist zurück. Klatschen, Musik und so. Und bis sie dann ja feststellen, da stimmt irgendwas nicht. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht.
Dann schreit jemand und dann hört die Musik, oh boah, das ist echt, es hat sich sehr real angefühlt.
Genau,
so.
Und diese Musik einfach, dieses Dim, Dim, das bleibt halt einfach hängen. So.
Ja. Und dann liegt da ein Toter.
Ja.
Ja, aber Hogwarts halt, ne?
Ja, jedes Jahr einer, ne? Ist halt so.
Ich hoffe, das gab Bonuspunkte für Hufflepuff.
Die haben bestimmt über der Tür so einen Zähler. 120 Tage ohne Tote in Hogwarts.
Minus ein.
Aber schwer verletzt zählt nicht.
Nein, schwer verletzt zählt nicht, nein.
Zählen dann Geister, die wiederkommen?
Ach, das weiß ich nicht.
Oder sagt man, ach, der ist ja irgendwie doch wieder da.
Solange sie Schüler nicht beim Baden beobachten, ist es okay.
Meint ihr, dass Cedric als Geist in diesem Labyrinth umherirrt?
Nee, glaube ich nicht.
Wie das mit den Geistern in Harry Potter-Universum funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Also das Labyrinth ist ja auf dem Quidditch-Feld. Das heißt, wenn er da rumirrt, würde man ihn bei jedem Quidditch-Spiel sehen. Ich glaube, das hätten sie erwähnt.
Ja, ich weiß nicht, weil die maulende Myrte, die kam ja, da diese gruselige Szene, können wir noch mal ganz kurz über die reden, wo sie mit Harry da in diesem Badewanne.
Vor allen Dingen, Harry braucht doch nichts verstecken, weil ich meine, Myrte hat schon Möglichkeiten, Menschen dort nackt zu beobachten, also wenn sie nackt sind.
Macht's nicht besser.
Die maulende Myrte. Genau.
Dann taucht sie unter, um ihn zu sehen und auch, oh, meine Güte.
Die maulende Myrte ist ein weiterer Grund, seine Kinder nicht nach Hogwarts zu schicken.
Grund Nummer 375.
Ja, wirklich. Also diese Gründe, dass Hogwarts einfach scheiße ist, tut mir leid, aber es sind wirklich viel. Und die heben ja auch alle so, aber es ist so schön dort auch auf.
Mhm. Ja. Aber es hat sich doch schon viel verbessert.
Ja, super. Es ist ja diesmal ist nur ein Junge gestorben oder was? Diesmal haben wir niemanden versteinert.
Dann ist nicht mehr im Folterkeller. Ne?
Ja. Also. Diesmal ist kein Lehrer gestorben.
Ja, stimmt.
Ja. 10 Punkte
Wir müssen auch erzählen, was mit Moody ist oder wer Moody denn jetzt eigentlich war.
Ach so, ja, nachdem ja Harry zurückgereist ist, schnappt sich Moody ihn und fragt ihn halt so aus. Und da erkennt Harry relativ schnell, dass Mad-Eye Sachen weiß, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Und ja, dann erfahren wir, dass Mad-Eye Moody gar nicht da ist. Also er ist schon da, aber ein paar Etagen tiefer, der echte.
Im Koffer, ja.
Das finde ich übrigens schade, weil das wird ja vorher quasi schon gelüftet. Also die Zuschauerin oder Zuschauer weiß es ja vorher schon, außer Miriam, die zieht es. Genau, also wer quasi Mad-Eye da, der in Wirklichkeit ist, ne, das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte da das hätten sie auch anders machen können und dann einfach so am Ende so den Grüßen wie
Wobei ich war froh, als rauskam, dass es diesen Mad-Eye, also dass der Mad-Eye ein anderer ist und dass der echte Mad-Eye existiert, weil ich dachte, okay, dann haben wir geringfügig die Chance, dass es im fünften Teil einen Lehrer gibt, Verteidigung gegen dunkle Künste, der nicht irgendwie was hinter dem Rücken zu tun hat mit Harry Potter.
Ja. Oh Gott, und dann hast du Spoiler, es kommt eine Enttäuschung.
Wie so oft.
Ja. Das Leben ist hart.
Ja.
Ja, das stimmt. Also das war auch ein bisschen zu viel angeteasert im Film.
Mhm. Also es gibt ja viele kleine Bausteine, die man dann so zusammenfügen kann. Und ich hätte gerne so eine Kiste. Da passt eine Menge rein. Ne? Also,
die ist mega geil.
Mhm. Ja, Frage. Wie lange war der eigentlich dann da? Das ganze Schuljahr über, oder?
Ja, genau. Ja.
Okay.
Im Buch entwischt er auch einmal fast und trifft fast Harry. Weil der muss, ich glaube, nachsitzen oder hat irgendwas mit dem Mad-Eye, also mit dem falschen Mad-Eye, hat einen Termin und dann rüttelt es ganz groß in dem Ding und dann geht die Klappe auch irgendwie so ein bisschen fast auf irgendwie.
Ah, okay.
Und dann tritt der falsche Mad-Eye aber drauf und schlägt irgendwas zurück und Harry hört auch irgendwas und dann meint er aber, ach, keine Sorge, das ist so ein Bösewicht, den ich da habe oder so.
Aber Stu, mach dir keine Sorgen, das war nur der Flur, den man da unten sieht, ne? Also quasi die Villa, die dahinter steht mit voll ausgerüsteter Küche und Bad und so, die sieht man gar nicht.
Und die große Bibliothek.
Also, so ein bisschen so, nee. Wir kommen sie holen. Alistair, nö, nö, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut.
Ich gehe mal zu meinen Hühnchen. Ja.
Genau.
Genau, dann kommen wir vielleicht mal zu den Wertungen, oder?
Ja, gerne.
Also auf IMDb hat der Film 7,7 Punkte bekommen, Rotten Tomatoes 88, Metascore 81 und auf Movie Break so circa 7,4. Aber was würdet ihr denn dem Film geben?
Also ich mach mal einen Anfang. Ich hatte den vorher, glaube ich, bei 7,5 von 10 stehen und hatte mich wirklich drauf gefreut. Und als ich ihn heute geguckt habe, war ich, wie gesagt, echt teilweise fassungslos, wie langweilig ich den fand. Wirklich. Und ich habe ihn jetzt runtergeschubst auf 5. Es gibt ein paar schöne Sachen. Wie gesagt, Anfang, Ende sind super. Dieser Drachenkampf ist ganz nett. Aber ey, der ist zu lang. Und wie gesagt, zu langweilig. Und es gab ganz viele Momente, wo ich dachte so, boah, es nervt mich gerade tierisch. Deswegen habe ich ihn leider so stark abgewertet. Ich war selbst überrascht. Aber wahrscheinlich bin ich einfach ein alter, harter und empathieloser Mann geworden. Dann zu Thomas.
Oh, okay. Ja, also ich habe ihn tatsächlich auch jetzt runtergewertet. Ich harte aber zwischen 6 und 6,5. Also so krass würde ich ihn jetzt nicht abstrafen wie Stu. Aber das macht er ja gerne.
Weil du ein Feigling bist, so.
Ich würde jetzt irgendwie bei so 6 hintendieren. Und ich bin überrascht, wie die Movie Break Community, wie ehrlich die immer wertet tatsächlich. Also dass sie die geringste Wertung jetzt hat von den 4 Kennziffern. Und ich glaube, das kommt am nächsten an der Wahrheit tatsächlich heran. Weil 88 oder auch der Metascore 81, wie die Kritikerinnen und Kritiker damals dann auch kritisiert haben, das finde ich echt too much für den Film, ehrlich gesagt. Genau. Achso, und er hat fast meine Zeitplanung heute zerstört, weil ich dachte mir so, ja, 2 Stunden Harry Potter kriege ich jetzt nach der Arbeit noch reingeschoben bis zum Podcast, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wann ist denn der jetzt zu Ende?
Ja. Da kommt immer noch was.
Ja, weiß nicht, Miriam, und dann kann Sarah das Schlusswort machen.
Genau, also ich hatte dem Film, vorhin habe ich gesehen, der war noch auf 8 von 10 und das habe ich jetzt aber doch als zu viel empfunden, auch schon beim Rewatch, aber ich habe meine Punktzahl noch nicht geändert gehabt und jetzt ist er auf 7 runter, wobei ich auch ganz kurz mit 6,5 gehadert habe, aber er steht jetzt auf 7 bei mir, genau.
Also ich habe ja noch keine offizielle Bewertung abgegeben. und ich muss bei mir ganz stark unterscheiden zwischen einer Bewertung, die ich mit meinem Hintergrundwissen aus den Büchern abgeben würde und dem, was ich weiß, was da noch so als Lore dahinter steht, so als Hintergrundgeschichten und dem, was der Film halt an sich selbst ist. Weil ich finde, mit der ganzen Hintergrundgeschichte und so weiter, was man alles nicht im Film sieht, dann ist das eine coole Story. Und es ist halt eine schöne Verfilmung vom Buch mit vielen Sachen, die rausgelassen wurden, wie immer, aber eigentlich ganz nett. Aber als reiner Film, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich die Bücher nicht alle in- und auswendig kenne, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich lost an manchen Stellen. Und deswegen würde ich zu 6,5 tendieren.
Mhm. Okay.
Dann kommen wir jetzt vielleicht zur großen Auflösung von Stus Rätselaufgabe.
Oh ja, stimmt. Ja.
Oh ja.
Das Problem ist, ich glaube, dass ich mit Sarah schon mal darüber geredet habe, aber ich habe es mir nicht behalten. Deswegen, boah.
Ich habe dein Haus aber auch vergessen.
Gott sei Dank. also ich sag jetzt einfach mal, die Sarah ist Team Hufflepuff. Mhm.
Okay. Also ich hätte Sarah auch zwischen Hufflepuff oder Gryffindor geschätzt, ja.
Slytherin. Nein, ich glaube auch Hufflepuff.
Oh, das ist aber lieb von euch. Ihr liegt leider alle falsch.
Oh. Oh.
Ich bin stolzer Ravenclaw.
Ah, auch spannend. Ja. Okay, krass, ja.
Aber Miriam, damit bestätigst du meinen Verdacht auch schon. Ich hätte dich in Ravenclaw eingeteilt.
Oh, danke.
Ja. Du würde ich in Slytherin oder Gryffindor sehen?
Nein, ich bin in Hufflepuff.
Und guter Letzt. Aber bei dir bin ich mir nicht sicher.
Du musst dich aber festlegen.
Ja. Ich würde sagen.
Verdi.
Slytherin.
Okay. Nein, ich bin ein Gryffindor.
Oh. Ah, okay.
Ja.
Na. Wir haben fast alles vertreten, bis auf ein Slytherin.
Ah, okay. Mist.
Ja, die brauchen wir auch nicht.
Ich habe das Gefühl, so, wenn ich mir die Wertung der Harry Potter-Filme von mir ansehe, dass die meisten wahrscheinlich glauben, dass ich Slytherin bin.
Ja, du erwähnst häufig oft Draco Malfoy sehr positiv.
Ja, wenn er auf den Deckel bekommt. Ansonsten ist das doch voll. Also bitte. Also der ist ja halt.
Ja,
so.
Ja. Ja. Und jetzt nach dem Podcast gehst du zu deinem Malfoy-Schrein und zündest erstmal eine Kerze an.
Genau. Es ist eine dezente Posterwand zum letzten Mal. Eine ganz dezente Posterwand.
So 4x4 Meter, ne?
4x6.
Oder so ein geheimer Altar in so einem Schrank wie bei Hey Arnold. Und
oh, so ja. Ganz mit ganz vielen Bildern und so. Ja. Oh, richtig creepy.
Habt ihr hier Kameras inszeniert? Also inszeniert ja. Ist ja gruselig.
Aha, wir sehen alles, was du tust.
Das hoffe ich nicht. Ansonsten will ich dir jetzt noch schöne Hose anziehen.
Homeoffice schlägt zu. Ja.
Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir am Ende. Es sei denn, jemand hat noch was von euch zum Film.
Nee, aber danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Das hat mich total gefreut.
Leider können wir dich wieder einladen, weil wir haben einfach zu viel Ravenclaws ungünstig, weißt du?
Wow. Warte, ich wechsle zu Slytherin.
Du warst eine große Bereicherung.
Ja. Nee, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal cool, danke für die ganzen Hintergründe zum Quidditch-Spiel in Deutschland. Also das ist sehr, sehr interessant. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an mit dem obligatorischen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast in dem Fall gefallen hat, dann schreibt doch gerne was in die Kommentare, auch wie ihr den vierten Film findet und ob ihr irgendwo sagt, das ist aber Quatsch, was ihr erzählt habt, das ist eher so und so, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Und damit sage ich schon mal Tschüss und übergebe an Miriam.
Ja, danke, dass ihr hier dabei wart, als wir von dem Trimagischen Turnier berichtet haben. Sieger ist Harry Potter. Und ja, danke fürs Zuschalten. Danke nochmal an unseren Gast Sarah. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Potterheads oder Nicht-Potterheads.
Dann mache ich auch mal meinen Abschlussmonolog. Ich möchte noch erwähnen, ihr findet Movie Break noch bei Facebook, Instagram und Twitter und wahrscheinlich auch noch irgendwo im Tagespropheten. Und es hat mir großen Spaß gemacht und die letzte Worte dieser Ausgabe gebühren natürlich Sarah.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt oder Interesse an Quidditch, meldet euch gerne entweder bei mir oder beim Deutschen Quidditch-Bund oder bei der Mannschaft eures Vertrauens. Und ja, viel Spaß.